Hallihallo, ihr hört es im dritten und letzten Teil unseres Talks mit Nico, beziehungsweise meines Talks mit Nico. In dem Teil geht es um meinen Werdegang mit der Band Mary Goes Wild aus München. Ich habe einfach vergessen, während des Talks Songs irgendwie einzubauen, beziehungsweise in das Gespräch einzubinden. Deshalb spiele ich die einfach so ein. Also es kommt einfach mal plötzlich ein Song, wundert euch nicht, oder beziehungsweise 30 Sekunden des Songs, wundert euch nicht. Dann redet Nico noch mal kurz über deine Zeit mit Neon Beast, die er hatte, und dann reden wir noch mal über den aktuellen Status unseres musikalischen Daseins und was wir so hören und was wir so tun und was wir so machen. Wer Songs von uns haben will und sich noch mehr interessiert dafür, was wir gemacht haben, der schreibt uns einfach mal an, beziehungsweise geht auf die Links in den Show Notes und ja, dann viel Spaß mit dem dritten und letzten Teil, mit dem Deep Talk mit Nico.
Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
So, wir brauchen nicht weiter groß drum rumreden. Für euch ist Folge 3, für uns ist Session 2. Nico ist immer noch am Start. Hi, Nico.
Hallöchen.
Und wenn ich mich recht entsinne, und ich habe erst noch ein bisschen reingehört, haben wir zusammen mit einem Cliffhanger aufgehört, dass ich jetzt über die Zeit sprechen werde mit der Band Mary Goes Wild, die einen sehr großen Teil, nicht sehr lang, aber sehr großen Teil in meinem Leben eingenommen hat. Ja, und vorher nur mal ein ganz kurzer Schnack. Wie geht's dir, Nico?
Mir geht's hervorragend. Ich habe noch jetzt heute Urlaub. Morgen ist ein Feiertag. Am Freitag habe ich leider keinen Brückentag bekommen. Aber trotzdem ein bisschen
Ärgerlich.
Ruhe und ja, es ist eine gute Zeit aktuell.
Ja, das stimmt. Ist bei euch auch gerade, bei uns geht gerade so ein bisschen die Welt unter, was Regen angeht. Wir haben es heute Mittwochnachmittag.
Gerade eben, als wir mit den Hunden draußen waren, hat sich's ein bisschen angekündigt, aber ich habe jetzt auch keine Chance rauszuschauen, weil die Jalousie ist zu.
Cool. Und hast du seit unserem letzten, also zwischen der Session und der letzten Session liegen jetzt 3, 4 Tage dazwischen, hast du mal irgendwie neue Musik für dich entdeckt?
Habe ich. Jetzt muss ich. Ich wusste, dass du die Frage stellst, bin trotzdem schlecht vorbereitet.
Mir ist die gerade spontan eingefallen, deshalb.
Drap Majesty, ein tolles Projekt also ich weiß einfach nichts darüber. Also ich weiß nur, dass es sehr, sehr toller Synthwave-Pop ist, aber mit Gothic-Anleihen, und zwar Gothic in Form von frühen The Cure, Sisters of Mercy, Siouxsie and the Banshees, so tendenziell diese Richtung. Ein bisschen Joy Division und das Ganze aber in ein schön modernes elektronisches Gewand verpackt. Tolles Ding und sehr zu empfehlen.
Hast du mir geschickt? Ich habe auch noch nicht reingehört. Ich habe in das andere reingehört. Gillo oder so ähnlich, das
Gallo,
heißt.
auch sehr cool. Geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich, aber ist noch ein
Genau. Das habe ich
bisschen
mir angehört. Das
deeper,
war
würde
ganz
ich mal
cool.
sagen.
Und ich kann auch noch gleich einen Musik-Tipp raushauen. Den habe ich heute, also habe ich schon vor längerer Zeit entdeckt, aber heute zum ersten Mal gehört. Und zwar ist eine holländische oder ist eine niederländische Singer-Songwriterin und Musikerin, die heißt, ich glaube, Luten wird die ausgesprochen. Ist
Luten und
holländisch.
Leveln.
Ja, so eine, also Luten. Ich glaube, es wird einfach Luten ausgesprochen. Und ich war komplett geplättet von der CD. Kann man grob einordnen zwischen Mine und Girl in Red und so, und diese, und bisschen, vielleicht ein ganz kleines bisschen Tegan and Sarah, aber du hast so ganz, ganz angedeutet. Aber so kann man sich so ein bisschen vorstellen. Cooler Indie-Pop mit ein bisschen elektronischen Einfluss. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Sehr
Und
schön.
ein Song über Kinderchöre, da hast du mich sowieso sofort bei
Da bin ich
sowas.
aber auch ein Zacker für. Ich weiß nicht, woher das kommt,
Ja, ich liebe
aber
es.
kriegt mich.
Und darüber haben die Leoniden mich gekriegt, über ihre Chöre. Ich weiß, das wirst du gleich wieder sagen, oh Gott, also für dich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin großer Leoniden-Fan, ich mag die sehr gern.
Ich finde die grundsympathisch.
Aber.
Ich habe mich nie mit deren Sound befasst. Also das könnte jetzt alles für mich sein. Ich habe die tatsächlich. Bevor ich wusste, bevor ich ungefähr wusste, in welche Richtung ich Genre gehe, dachte ich mir, das wäre so ein bisschen wie Fjord, 8Kids und so weiter, eben dieser deutsche
Nee, gar nicht.
Post-Hardcore.
Gar nicht. Die gehen eher in die Richtung der mittleren Portugal the Man,
Ach
finde ich
was.
so.
Okay, ja,
Ja,
ich.
ja. Und ich muss noch sagen, hatte sogar mal der Kotta bei einer Little Something-Ausgabe erwähnt, deshalb habe ich mir richtig nie reingehört, weil er die gelobt hat. Und der hat schon recht mit seinem bisschen At the Drive-In-Attitüde, die die haben. So ein bisschen At the Drive-In ist mit drin auch so. Finde ich ganz geil.
Gut, aber der Kotta, der will auch irgendwo in allem At the Drive-In hören, weil er zu großer Fan dieser Band ist.
Ich auch. Ich auch.
Deshalb ist auch nichts verwerflich dran.
Sobald ich irgendwo At the Drive-In höre, dann geht sofort mein Gehör hoch und sagt, okay, will ich hören. Ich habe hab's ja Gott sei Dank jetzt zweimal live sehen können auf der Reunion-Tour und geil.
Das ist sehr schön.
Okay, jetzt sind wir hier wieder, haben wir uns wieder ein bisschen verquatscht, aber es war ja sowieso der Plan.
Dafür sind wir da.
Dann fange ich an.
Jetzt ist dein Take. Wir haben quasi jetzt 2 Stunden lang über mein musikalisches Schaffen bis zum Jahre 2015 geredet. Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran und zwar, ich versuche mich relativ kurz zu fassen, aber es wird trotzdem ausschweifend werden. Ich muss ein bisschen weiter eher anfangen und zwar habe ich ja schon erzählt, dass DeLorean sich so 2006, 2007 aufgelöst haben in der Ecke und ich dann nach Leipzig gezogen bin. Ich wohne ja, ich komme hier aus Bautzen, meine Ausbildung war zu Ende und dann habe ich habe immer schon ein bisschen in Leipzig gewohnt, da bin ich mal in Leipzig gezogen. Dort hat es nie geklickt, ich kam mit den Menschen nicht klar, ich kam mit den irgendwie mit der ganzen Stadt nicht klar und es hat einfach nicht funktioniert und ich habe auch nie wirklich versucht, mich dort irgendwie musikalisch anzupassen. Keine Ahnung warum. Es war einfach so zwischen 2007 und 2010 war eine ganz blöde Zeit für mich irgendwie. Und dann es ist dann gegipfelt in 2010, wo ich wirklich mit meinem Leben irgendwo im ganz, ganz, ganz tiefen schwarzen Punkt war, wo ich einfach alles, also für mich persönlich alles zusammengebrochen ist. Mein Job war scheiße, Freundin war weg, aus diversen Gründen, die mich genervt haben. Ich war irgendwie mit allem überfordert. Dann bin ich zurück aus Leipzig zu meinen Eltern gezogen. Dort war ich nach wenigen Monaten schon von komplett. Das hat mich auch überfordert. Dann habe ich über eine Nacht habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt weg. Ich habe wirklich gesagt, es war an einem Freitag und dann kam ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich ziehe am Montag aus. Wohin ziehst du denn? Ich habe gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Da habe ich mich am Freitag, am Freitagnachmittag mich hingesetzt und für mich kamen bloß die 4 großen Städte in Deutschland in Frage: Hamburg, Köln, München und Berlin. Und am Ende war es München.
Und, wieso München? Also was für Gründe hattest du, dass es dich nach München
zieht? Ich kann dir es nicht sagen, außer einen einzigen Grund, aber es wäre eigentlich fast jeder Stadt so gewesen. Ich wollte niemanden kennen. Ich wollte wirklich komplett von null anfangen.
Das ergibt und Sinn, aber dann München, rein aus finanzieller Sicht, ist das schon mal eine Vollkatastrophe.
Ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich würde dir gerne einen rationalen Grund nennen, warum ich das gemacht habe. Ich kann es nicht. Ich kann es
reine Bauchentscheidung nicht. Wahrscheinlich, ja, ist ja auch.
Das war wirklich eine reine Bauchentscheidung. Hätte natürlich auch Köln sein können, Köln hat sich dann für mich nicht ergeben, weil wir Verwandtschaft in dieser Gegend da haben. Das war für mich wieder zu nah an meiner Familie dran. Also ich wollte wirklich von meiner kompletten Umgebung ganz weit weg sein.
Verständlich, ja.
Dann, lange Rede, kurzer, also ich muss so lange ausholen, sonst macht das alles am Ende keinen Sinn, dass ich dann weitererzähle. Bin ich dann nach München gekommen und ja, kann man sehr abkürzen. Ich habe dann relativ schnell Fuß gefasst in München. Ich habe dann relativ schnell einen Job gefunden. Ich habe relativ schnell eine Wohnung gefunden, eine coole WG gefunden in München. Das ging alles relativ flott, hab dann auch ganz schnell irgendwie Kontakte aufbauen können. Sehr gut. Und dann, als ich dann so, das hat jetzt wirklich so 2-3 Monate gedauert, bis ich dann wirklich gesettelt war in München. Und mir ging es immer besser,
kurze Zeit, daher passt das doch.
Ja, ja. Und dann mein Mindset wurde immer besser, mir ging es immer besser und dann habe ich irgendwann so gedacht, so Ende 2010 war das. Nee, warte mal, hab mich um ein Jahr vertan. Wir reden von 2011, reden wir. Entschuldigung, ich habe mich um ein Jahr vertan. Das war alles 2011. Jedenfalls war dann so Ende Sommer 2011 und da habe ich mir gedacht, als hättest du mal, musst du mal überlegen, vielleicht irgendwie Musik machen, eigentlich ganz geil. Und dann bin ich in sämtliche so Anzeigenportale gegangen, die es so gab. Ich kann dir gar nicht mal sagen, über welches ich da gegangen bin, so wirklich. Jedenfalls habe ich dann einen sehr guten Freund von mir gefunden, den Bark hier. Grüße gehen raus, falls du das hörst. Der hatte eine Anzeige stehen, und zwar, er ist Gitarrist und versucht zu singen und würde gerne Musik machen im Stile von Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club und White Stripes. Ich mag alle drei Bands sehr gern, sogar BRMC ist meine Spotify-Band der 2010er Jahre. Ich habe keine Band mehr gehört als diese Band. Und da habe ich gesagt, klar, treffen wir uns mal, klingt ganz geil. Und hat sofort geklickt, wirklich, wir haben ein Bier getrunken, haben über, nicht mal über Musik geredet, sondern das allgemein so übers Leben kurz gequatscht und es hat sofort in den Arm geklickt. Wirklich, das war wirklich so, das war halt zum ersten Mal, wo ich dachte, das ist Liebe auf den ersten Blick. Eine platonische Liebe gibt's ja auch. Und und dann hat er dann gesagt, ja, er hat seine alte Band, die hat noch einen Proberaum und die stellten halt zur Verfügung mal für eine Jam-Session, dass wir mal zusammentreffen und dass wir mal ein bisschen spielen. Haben wir gemacht, am ersten Tag gleich sofort einen Song geschrieben. Und dann war uns sofort klar, okay, das müssen wir intensivieren. Haben uns dann auf eine Proberaumsuche gemacht, was ein bisschen komplizierter war.
Proberaumsuche ist immer kompliziert, egal wo.
Das ist richtig, das ist richtig. Selbst hier, stell das nicht so romantisch vor, Leute, wenn du auf dem Dorf wohnst, das ist trotzdem ein ganz schöner Hassel. Also wir hatten hier auch einen ganz schönen Hassel, was Proberaumsuche angeht hier in Bautzen.
Jedes Mal aufs Neue, egal wo.
Ich finde es jetzt haben wir jetzt ist alles cool, jetzt ist alles super, aber bis dahin war es ein weiter Weg. Jedenfalls haben wir dann was gefunden. Und zwar, ist für mich einfach einer der lustigsten Facts überhaupt, wir waren im Proberaum zusammen mit einer afrikanischen Trommelgruppe. Ja, das war, ich kann sogar den Namen dieser Gruppe nennen, die nennt sich Jobate Kunda, falls ihr mal googeln wollt. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt. Sehr, sehr witzige Menschen, wirklich sehr lustige Menschen. Die waren, glaube ich, dauerbreit alle, ich habe die nie unbekifft erlebt. Aber wirklich sehr sympathisch, sehr nette Menschen. Und wir haben gesagt, ey, wir sind super offen, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, solange es nicht irgendwelche rassistische oder irgendwelche Scheiße ist.
Selbstredend.
Natürlich nicht. Selbstredend, natürlich klar. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir, Bock. Und dann haben wir zu zweit angefangen und haben irgendwie im relativ kurzen Zeitraum ein paar Songs geschrieben. Und auch in relativ kurzen Zeitraum so den ersten Gig uns an Land gezogen. Und zwar waren wir da Support Band von The Whiskey Foundation. Eine Münchner Größe, was so Bluesrock angeht. Also die kam, wenn man so aus dem Münchner Raum kommt, kennt man die auf jeden Fall. Damals waren die noch nicht so groß, aber jetzt kennt man die. Fun Fact, der Sänger ist Bartmodel.
Bartmodel,
ja, der hat halt so einen schönen Bart und der ist
Bartmodel. Da hat er sich aber eine gute Zeit für ausgesucht, weil jetzt gibt's Publikum dafür.
Ja, der war schon 2000, also vor ein paar Jahren, das war eins der ersten, also als ich das gehört habe, er ist Bartmodel, habe ich gedacht, okay, passt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Egal, wir sind auch ganz nette Typen gewesen und wir haben uns, ich kürze das weiterhin ein bisschen ab alles, wir haben uns dann auf dem Gig relativ bescheiden angestellt, was unser erster Auftritt angeht. Wir haben uns echt verspielt, wir waren nicht tight und gar nichts. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben uns ein bisschen zur Auflockerung vielleicht ein Bierchen zu viel gegönnt davor. Klassiker,
ja,
ist echt natürlich. Der Klassiker. Aber zu einer ähnlichen Story komme ich später noch. Jedenfalls war alles nicht ganz so geil gelaufen, aber weil wir anscheinend so nett waren und so freundlich und uns tausendmal bei überall bedankt haben, warte mal, in welchem Club waren das? Im 8 Below in München, also wie gesagt, aus wer aus der Gegend kommt, mache ich mal ein paar Insider raus. Und und da haben sie dann irgendwann gesagt, okay, ja, erster Gig, fair, alles cool. Da haben wir uns dann aber gesagt, danach nochmal zusammengesetzt und gesagt, ey, komm, das war richtige Scheiße, wir müssen noch ein bisschen besser proben, wir müssen ein bisschen mehr proben. Und dann haben wir wirklich ganz, ganz simpel und ganz easy unsere erste EP aufgenommen mit vier, fünf Songs. Also im Prinzip war Schlagzeug mit zwei Mikrofonen eingespielt, Gitarre direkt über Interface, direkt in den Laptop rein. Genauso Gesang auch, genau, also wirklich ganz, ganz DIY-er geht's gar nicht mehr, glaube ich. Höchstens noch mit Kassettenrekorder.
Ja gut, das sind, was man damals DIY nannte, ist heutzutage gang und gäbe, was das betrifft.
Richtig, aber das war,
wir reden vom Jahr 2000. Interface, VST-Plugin und fertig.
Richtig. Und wir haben alles über GarageBand und dann haben wir alles dann reingespielt und haben die dann veröffentlicht, ist übertrieben. Ich glaube, warte mal, ich glaube, die ist nicht mal, nee, die ist nicht mal auf Spotify, die erste. Aber wir konnten halt was vorweisen, als dass wir uns bei Gigs irgendwo bewerben wollten.
Das ist sehr gut. Wichtig. Unglaublich wichtig.
Ja, also falls ihr mal eine Band starten wollt in der nächsten Zeit, gewöhnt euch oder beziehungsweise probt viel, übt viel und dann nehmt 2, 3 Songs auf, damit ihr irgendwas zum Zeigen habt. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Oder nehmt erst auf und wächst auf der Bühne. Das ist auch ein Weg, der vielleicht nicht der beste ist, aber funktionieren kann.
Kann funktionieren, genau. Und das war halt ein bisschen auch so von vornherein auch unsere Herangehensweise. Einfach mal machen, unverkopft machen. Wir hatten wirklich so dieses quick and dirty, einfach machen. Wenn der Song halt ein bisschen scheiße ist, fuck it. Klar kann man an allem sich totarbeiten, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen halt viel machen. Dann haben wir so ein bisschen rumgegickt. Und jetzt komme ich zur Emergenza-Story.
Oh ja, bitte.
Wir haben so ein paar,
ich liebe alles, kleine, was diesen Contest verunglimpft.
Ja, wir haben so kleine Gigs gespielt und dann meinte Bark hier irgendwann mal zu mir, weißt du, hier ist im Backstage ist Emergenza, hast du nicht Bock? Ich sag, ich habe Emergenza in meinem Leben noch nie gehört, ich kenne das nicht. Was ist denn das? Er sagt, der Bandwettbewerb sein. Klar, warum nicht? Im Backstage spielen kann kein Fehler sein. Bis wir dann zu einer ersten Besprechung kamen und uns dachten, ihr wollt uns alle verarschen, als die uns irgendwie, wir sollten irgendwie, ich glaube, 50 oder 60 Euro in Vorkasse gehen, um uns Tickets, dass sie uns Tickets in die Hand drücken, die wir weiterverkaufen sollen.
Ja.
Damit sozusagen, und wir dürfen uns aber, und jetzt kommt das Allergeilste, wir dürfen den Preis bestimmen für die Tickets. Das durften wir. Also es war irgendwie mindestens 8 Euro und alles, was drauf war, ich sag jetzt mal 8 Euro als Wert, ich glaube, es war vielleicht mehr oder weniger, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und man kann halt seinen eigenen Preis drauflegen.
Oh, ich finde das so schäbig. Ah, oh Gott, ey.
Ja, pass auf. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben alle für 5 Euro verkauft, alle Tickets. Kamen dann zur zweiten Besprechung und sagten, ja, wir haben alle Tickets weg. Wie viel habt ihr? Minus 20 Euro oder so. Minus 30 Euro. Da sind die uns erstmal komplett angegangen. Ich sag da froh, dass überhaupt Leute kommen und eure Scheiße, dass ihr euch anhören und hier Bier trinken wollen, alles Mögliche. Wir haben 50 Tickets verkauft. Nee, nicht mal. Nee, 50 Tickets waren es gar nicht. Waren gar nicht so 15 oder sowas. Oder 10 oder 15. 50 wäre sehr viel gewesen. Ja, und dann haben wir uns mit denen erstmal angelegt dort. Ja, so nach der Art, ja, wir können ja trotzdem, wir können euch nicht mehr rausschmeißen aus dem Wettbewerb. Ihr seid schon angemeldet, steht auf dem Flyer schon drauf. So und so. Anyway, kommen wir dann zu dem Tag, als das Emergenza war und wir haben uns benommen wie die letzten Kernassis an diesem Tag.
Hätte ich ganz genau so gemacht.
Wirklich, wie du letztens erzählt hast von deinem Gig.
Ich sagen, hätte ich genauso gemacht. Wir haben es genau so gemacht.
Mit Fast and Loud, so ähnlich haben wir uns auch aufgeführt. Wir haben einfach das Bier weggetrunken, das irgendwie rumstand, ohne zu fragen, ob es unser ist oder nicht. Und dann haben wir was gemacht. Dann hieß es halt zum Soundcheck. Und wir haben vor uns abgemacht, weißt du was? Wir spielen einfach leiser, als wir eigentlich spielen, machen wir unseren Soundcheck. Haben wir dann auch gemacht. Dann war Auftritt und wir haben, glaube ich, fast doppelt so laut gespielt, wie wir am Soundcheck waren.
Und mit dem Soundmensch sind die Ohren weggeflogen.
Pass auf. Und wir hatten lustigerweise, davor war es ich glaube, es war Losziehen, wer wann spielt. Und wir hatten Los 2 erwischt oder 3. Jedenfalls waren wir im besten Slot des Abends, weil da war das Haus voll. Backstage-Club gehen 140, 150 Leute ungefähr rein. War wirklich packed, also war wirklich voll die Bude. Und nach dem ersten Song haben wir gemerkt, okay, die Leute diggen das hier irgendwie, was wir machen. Die feiern, nice. Und die klatschen und die freuen sich. Und dann haben wir halt aufgedreht.
Darf kurz eine Zwischenfrage, welche Position hast du dort eingenommen am Instrument?
Ich war Schlagzeuger.
Schlagzeuger und Sänger. Da warst du auch schon der
Schlagzeuger. Ja, ja, ich war Schlagzeuger und zweiter Sänger. Wir haben von vornherein gesagt, wir singen beide so ein bisschen mit. Barkier war Hauptsänger, ich habe immer so zweite Stimme mitgesungen.
Ja.
Später dann auch mal Songs alleine und so, aber stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Jedenfalls, und dann hieß es, und wir waren unserem Set durch, und hieß es, ihr habt noch 2 Minuten. Ihr könnt noch einen Song spielen. Und dann haben wir gefragt, ob wir ein Cover spielen können. Und gesagt, klar, können wir ein Cover spielen. Und dann haben wir von The Box Tops the Letter gespielt, falls der Song das was sagt.
And
you wrote me a letter. No more. Ich kann es gar nicht mal so wirklich. Warte mal. Give me a ticket to an aeroplane.
Never time okay, to die Zeile, ja.
Lonely roads are gone, I'm going home, my baby a letter. Den kennst du
ja, 100%. Ja, doch, die Zeile mit Aeroplane hat mich, da konnte ich es zuordnen.
Ja, ja, ich hab den Song schon ewig nicht mehr gehört. Jedenfalls haben wir da vom Cover gehabt. Lustigerweise war das ein 7 Minuten Doom-artiges Cover. Wir haben den Song ungefähr... wir haben den mindestens... 40 oder 50 BPM langsam gespielt, als er normalerweise war. Und halt ein mega Gitarrensolo dazwischen. Das kann man sich sogar anhören auf YouTube. Gebt mal Mary Goes Wild the Letter ein, dann ist das wirklich auf YouTube drauf. Habe ich letztens nochmal geguckt. Und das haben wir gespielt und die waren halt komplett, die Leute haben es gefeiert ohne Ende und die wollten uns wirklich abwürgen, haben es nicht geschafft, weil die Leute es einfach so gefeiert haben.
Das ist so gut, ich feiere das. Das ist genau die Mentalität.
Ja, ja. Und anyway, wir sind Dritter an dem Abend geworden und eine Runde weitergekommen. natürlich haben sie uns beim bei der zweiten Runde komplett abgefuckt mit dem ersten Slot und wir mussten sogar eine halbe Stunde eher spielen, weil angeblich das mit dem Zeitplan so nicht hingekommen wäre. Es war halt keine Sau da und wir haben uns natürlich richtig abgefuckt, aber es war uns auch scheißegal. Wirklich, das war uns so Latte.
Was soll's.
Und hat trotzdem alles Spaß gemacht, das war meine Emergenz-Erfahrung, aber bitte unterstützt diesen Scheiß niemals.
Da schmeiß ich mal gerade zu, weil Emergenza nichts weiteres ist als Pay-to-Play.
Ja.
Wir hatten mal, also noch mit Dissolving damals, ein paar lustige Anfragen über MySpace von ganz schäbigen Booking-Agenturen, wie so, ey, wir haben hier eine Tour am Laufen, wir bräuchten noch einen Support irgendwie, der anfangs 30 Minuten, 20 Minuten, was auch immer spielt. Das wären 6 Feet Under und keine Ahnung, wer die anderen waren. Und das, hey, das wird voll cool und blau und blub, aber ihr müsstet 16.000 Euro in Vorkasse gehen und mit eurem eigenen Bus fahren.
Was? 16.000?
Ja.
Oh, das ist ja schäbig, ey. Da sind wir mit unseren 50 Euro noch ganz gut dabei.
Sowas kam ständig. Also wir hatten da auch so ganz komische Gig-Anfragen von anderen Bands aus Köln. Die eine hieß Begging for Incest, so eine Beatdown-Deathcore-Truppe. Wahnsinnige Trottel. Die auch wirklich wöchentlich auf MySpace, ey Leute, lass mal Gigtausch machen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du von denen Gig zurückbekommen hättest, lag bei 2%. Aber die hätten auf jeden Fall bei dir gespielt, hätten sich da benommen wie die Volltrottel und hätten aber niemals irgendwie Gegenleistung gekriegt. Und Gigtausch ist ein völlig normales Konzept, zumindest zu meiner Erfahrung nach.
Richtig, also ich kenne das auch mit diesem Gigtausch-Prinzip. Wir mit DeLorean haben es öfters gemacht. Und
funktioniert eigentlich auch, wenn beide Parteien.
Normalerweise, wenn du coole Leute hast, funktioniert das definitiv.
Ja.
Anyway, halt immer Gänzer durch und danach waren wir pumped. Also wir waren wirklich so. Da haben wir, ich glaube, zwischen Runde 1 und Runde 2 haben wir unsere zweite EP aufgenommen, weil wenn wir inzwischen schon 12 oder 13 Lieder hatten oder so. Und die kann man sich immer noch bei Spotify anhören. Ich hau den Link, den Mary Goes Wild Spotify Link einfach dann in die Shownotes rein, da könnt ihr euch da mal ein bisschen austoben. Und die ist dann ein bisschen mehr abgegangen ist übertrieben, aber man konnte schon bessere Gigs an Land ziehen. Dann haben wir schon so ein bisschen bessere Gigs gehabt und da haben wir dann von einer dänischen Bluesband gespielt als Support. Die waren lustigerweise in Dänemark eine rechte Nummer. In München hat es keine Sau interessiert, da waren 3 Leute da oder 4.
Eine rechte Nummer?
Eine recht große Nummer. Ich habe da ein Wort vernachlässigt.
Sehr eine wichtig in diesem Kontext.
Entschuldigung, ja.
Alles gut.
Danke, dass du mich da aufmerksam machst. Nee, die waren echt super cool, die Typen. Und die haben uns auch vom Prinzip in Dänemark erzählt, wie das da ist bei Bands, dass die halt vom Staat unterstützt werden, wenn Touren und so.
Skandinavien ist da ultra krass. Wir hatten ja diverse Kontakte auch nach Schweden zu Evocation. Das ist ein Träumchen. Ja. Dann weint man immer so ein bisschen in die kalten Gegenden von Europa.
Also wir sind da wirklich so richtiges dritte Weltland, was Künstler-Support in Deutschland angeht. Das ist halt wirklich, das ist eigentlich eine lächerliche Frechheit. Ist das.
Ja.
Ja, und dann anyway, und dann ging es weiter. Und dann haben wir dann irgendwann mal so gesagt, weißt du, unsere Songs werden mal ein bisschen anders. Die werden von bluesiger immer so ein bisschen Garage-lastiger und ein bisschen punkiger, will ich jetzt mal so sagen. Wollen wir uns nicht einen Dritten dazu holen? Da haben wir dann über Facebook haben wir dann irgendwelche Anfragen oder Aufrufe gemacht und dann haben sich dann irgendwelche Leute gemeldet. Da war auch so ein Typ dabei. Wir haben extra explizit geschrieben, ja, suchen Bassisten oder Bassistin für Garage Blues Band. Ihr müsst nicht super Skills haben, bloß Bock haben und ein bisschen und euch einfach Bock haben. Das war's. Und ein bisschen AGF müsst ihr schon greifen können, aber ansonsten anyway. Da haben sich dann komische Typen gemeldet, ey, so da war einer dabei, ich will jetzt nichts gegen Metal sagen, so ein Typ, wahrscheinlich wie du, so ein Metal-Typ, da kam halt an mit seiner Ibanez-Gitarre, er sagt, wird lieber Gitarre spielen, kam seine Ibanez-Gitarre an, hat halt erstmal irgendwelche Sachen runtergeschrubbt und wir halt wirklich mit unserem Power oder mit unseren offenen Akkorden, teilweise Lagerfeuer-Akkorden dort da gestanden, so okay, das ist natürlich jetzt nichts, was wir uns gebrauchen können.
Ja, vor allem, ey, wir suchen Bassisten, ja, ich komm vorbei, aber ich bin Gitarrist, lass mal machen. So, hä, warum?
Ja, der wollte das so machen, dass dann der Bark hier sozusagen von Gitarre auf Bass umsteigt, das war halt sein Traum.
Das ist egal. Oh Gott, ey,
ja,
solche
ja,
Bandanzeigen, so viel weirde Erfahrungen schon mitgemacht.
Ja, du triffst absolute Weirdos. Also, wenn man in Bands spielt, Nick gerade, du triffst die beklopptesten und eigenartigsten Leute in deinem Leben. Also ich habe noch nie so wirklich bescheuerte teilweise, wo ich gedacht habe, meine Güte, ey, wie seid ihr überhaupt lebensfähig?
Kleine Story da, als ich bei besagten Astaron noch gespielt habe, haben wir einen Frontmann gesucht, bevor Uwe in die Band kam. Und der kam dann auch, aber der kam dann nur einmal und sagte dann, ja, der Sänger muss ja nicht jede Probe dabei sein. Das reicht ja, wenn ich alle 4 Wochen mal komme. Ich so, hä? Wie glaubst du, soll das funktionieren?
Ah, oh Gott, ey, manche haben es echt nicht raus. Der war auch einer dabei, der konnte okay Bass spielen, war aber ein super Arschloch.
Toll.
Wir haben ja wirklich explizit geschrieben, was wir machen wollen. Wir haben auch Referenzbands angegeben und so. Und der meinte, ja, hier, ich habe einen 6/4-Takt über der 8. Drittelnote, spielt das mal so. Nee, geh. Okay, das ist so. Lest doch zum Gott mal die Anzeigen, ey.
Oh, sowas hasse ich ja. Boah.
Ja, und dann ging es immer weiter. Und wir hatten schon den nächsten Gig in Augsburg mit der Band, die Frau Wohlfahrt heißt. Grottenschlecht. Wirklich richtige Scheiße. Also, der Bandname ist schon
mein
Programm da.
Man weiß, glaube ich, woran man ist.
Mhm, ganz genau. Dann meinte Barke zu mir, du, ich habe einen Kumpel, den Felix. Fun Fact, den Felix habt ihr schon gehört in der Juni, in der Deep Talk-Folge im Juni, mit der T-Shirts, seine neue Band. Habt den Felix schon gehört. Jedenfalls, der Felix, der kann super Gitarre spielen. Ich frage mal, ob er Bock hat, Bass zu spielen bei uns. Ja, und Felix, da sagte Barke zu mir, ja, Felix, kommt mal vorbei, eine Probe. Den habe ich so ein paar Songs geschickt und der hat sich was auf Bass ausgedacht. Erst, ich kannte Felix so ein bisschen vom Sehen und ein bisschen vom, der war mal bei ein, zwei Gigs von uns dabei und so, aber nicht wirklich so richtig intensiv kannte ich ihn. Dann kam der und das hat wirklich gepasst, also das war wirklich dann,
sehr schön.
Dieses Dreieck war einfach so Match made in heaven. Wir haben sofort alle geklickt, das war sofort, er hatte sofort genau das Gefühl raus, was wir mit den Songs transportieren wollen.
Das ist das Beste, wenn das direkt von vornherein so funktioniert, ich liebe
es. Ja, und auch ein super toller Typ, den Felix, den habe ich dann ganz, ganz schnell in mein Herz auch geschlossen. Und wir hatten dann noch eine Probe und dann war schon der Gig. Und ja, und wir waren halt Vorband. In Augsburg, ich habe den Namen von dem Club vergessen. Sehr, sehr cooler Club, muss man dazu sagen. Der ist wirklich ein richtig cooler Club. Ich habe wirklich den Namen gerade vergessen. Und das war Record Release Party von dieser besagten Frau Wohlfahrt. Die CD habe ich sogar noch irgendwo hier rumliegen. Ey. Ja, es war damals so irgendwie Share, irgendwie CD-Tausch. Wir haben einfach, ich hab dir ein paar Sticker gegeben und dann, der hat mir
die CD gegeben. Ja, Standard. Fertig.
Ja, und jedenfalls haben wir gespielt und war halt voll. Lustigerweise, in Augsburg sind ja schon eine große Nummer gewesen. War voll, der Club. Und wir spielen und es stellt sich heraus, während des Gigs, dass Leute tanzen und wirklich abgehen zu der Musik und sich mega gefreut haben. Wir mussten Zugabe spielen, wir haben alle Songs auf einmal durchgespielt.
Das ist halt auch einfach grandios.
Ja, ja, weil wir hatten bloß ein Set von 20 Minuten, weil Felix einfach noch nicht mehr kannte oder, und dann haben wir dann irgendwann mal die gleichen Songs nochmal gespielt. Wir haben, glaube ich, das halbe Set nochmal gespielt. dann sind wir von der Bühne runter und dann hast du wirklich so, das klingt jetzt gerade super arrogant, was ich sage, aber es ist einfach so, sind wir von der Bühne runter und hast du in dieser Hauptband einfach einen Gesichtsausdruck gesehen, scheiße, die haben uns gerade wirklich komplett an die Wand gespielt. Was hast du denn bei deren Blick auch gemerkt?
Ich aber tatsächlich, also ich weiß genau, was du gerade beschreibst, ich kann das nachvollziehen.
Ja, und dann haben die halt gespielt und die Leute standen halt da und haben halt so ein bisschen euphorisch applaudiert, aber noch längst nicht so wie bei uns. Und wir wurden wirklich zugelabert danach. Wir haben uns, wir konnten uns wirklich nicht vor Anfragen, aber so vor sozusagen auf die Schulter klopfen und sagen, geiler Gig, konnten wir uns echt, wir haben echt keine ruhige Minute gehabt, den ganzen Gig danach. Natürlich war ich der Arsch, der gefahren musste. War immer irgendwie der Arsch, der gefahren ist. Alles gut und schön. Da waren wir richtig, da haben wir richtig Bock gehabt. Dann haben wir immer mehr gesagt, komm, wir schreiben jetzt noch mehr Songs. Da haben wir wirklich innerhalb von wenigen Proben, haben wir, glaube ich, 8 oder 9 Songs geschrieben. Also wirklich richtig neue Songs geschrieben. Da kam jeder mal mit einer Idee an, ich habe hier den Song, wollen wir den mal machen, ich habe den Song. Da hat jeder geschrieben, jeder gemacht. Das war wirklich so ein paar Monate, paar Wochen richtiger Fluss. Dann haben Barki und ich, muss man dazu sagen, noch vorher bei einem Projekt mitgearbeitet bei der Deutschen Pop in München. Die haben eine Band gesucht, die halt diese halt probeweise aufnehmen können. Und da habe ich eine gute Freundin für mich, die Julia, kennengelernt. Und die haben halt das Projekt gehabt und haben halt einen Song aufgenommen. Und das war halt alles scheiße, aber das wussten die selber. Dann weiß ich aber, dass dieser sich so ein bisschen so auf dieses Recording-Ding ein bisschen eingeschossen hatte. Und dann habe ich gefragt, hast du irgendwie mal Bock, uns aufzunehmen? Wir würden gerne mal ein Album aufnehmen. Ja, klar. Und dann haben wir uns einen Sonntagnachmittag getroffen. Oder Sonntagnachmittag nicht. Wir haben uns Samstag früh um 8 getroffen oder 7:30. Haben alles aufgebaut und ich habe dann ohne Guide-Track, ohne nix, alle Drumspuren eingespielt an einem Nachmittag oder an einem ganzen Tag von früh um 9 bis abends um 7 oder sowas. Ich war wirklich komplett durch mit der Welt am Ende des Tages. Dann haben wir noch getan. Jedenfalls haben wir dann ein Album aufgenommen. Im Proberaum, ganz, ganz rudimentär, ganz simpel. Haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir brauchen nicht bloß eine Gitarrenspur, wir können mehrere Gitarrenspuren aufnehmen und haben uns dann ein bisschen in diesen, wir haben Zeit, wir haben niemanden, der uns Druck macht, verloren und haben dann irgendwann bei manchen Songs 6 Gitarrenspuren aufgenommen mit 6 verschiedenen Songs und 6 verschiedenen Amps, so nach der Art.
Kann aber was bei rumkommen, das kann schon geil werden.
Das war auch richtig geil. Klar haben wir dann vieles rausgeschmissen auch, aber letztendlich kam viel Geiles dabei raus. Das Album, der Link ist wie gesagt in der Beschreibung unten, ist auf Spotify. Ganz genau. Und damit sind wir dann ein bisschen in Promo gegangen mit diesem Album. Da haben wir dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal richtig was zu starten. Hatten dann auch Radio-Interviews und dann kam so eine Geschichte, wo ich dachte, okay, Das werde ich in meinem Leben nie erleben, hab's aber erlebt, wie einfach ein Song von dir, den du geschrieben hast, im Radio gespielt wird.
Oh, das hatte ich ein einziges Mal bisher. Das ist komplett absurd.
Das ist komplett. Es war jetzt in Anführungsstrichen bloß Studentenradio, aber Studentenradio, was halt über ganz Bayern fast verteilt gehört werden konnte. Also und geil. Auch im Stream und im Stream und so. Also es haben und das haben wir zweimal gemacht, genau. Wir hatten zweimal dort Radio, nee, drei Radiointerviews. Also die haben uns dann irgendwann richtig gefeiert. Wir haben auch bei der ihren Shows gespielt, so. Die haben irgendwelche Shows veranstaltet, solche Studentenpartys. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin gerade an meinem Mikro gekommen. Entschuldigung. Haben wir irgendwelche Studentenpartys, haben wir dort gespielt. Und da haben wir parallel dann auch gedacht, ey komm, wir sind jetzt noch ein bisschen großkotzig, nicht wie sie heißt, das größenwahnsinnig, und schreiben irgendwelche Bands an, die wir geil finden, ob wir bei denen auf der Tour Support spielen können. Das haben wir genau einmal gemacht, hat genau einmal geklappt. Also, hat zum ersten Mal geklappt mit der Band The Garden aus Kalifornien. Das ist eine Zweimann Garage Disco Trash Band. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Das sind total irre Typen. Das sind Zwillinge. Die sind im Hauptberuf, die sind die Models, beide. ja, wirklich, die sind Models. Krass. Die waren zu dem Zeitpunkt, wir reden vom Jahr 2014 jetzt, die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so um die 20 oder 21, 22, sowas in der Ecke. Sahen auch wirklich fantastisch aus, aber das Geilste war, wir kommen halt zu dem Gig, das war in Berlin, im Kantine im Berghain, sozusagen neben Berghain gibt es noch so einen kleinen Club, die Kantine ist das, und da haben wir da gespielt. Und da kam halt der Tourmanager auf uns zu und meinte, you're not allowed to talk to them, you're not allowed to do anything with them. Aber aus dem einfachen Grund, ich habe dann mit einem von den beiden gesprochen, ich weiß ja nicht welche, weil sie ja Zwillinge waren, oder immer noch sind, die waren super nett, aber wir haben dann erfahren noch vom Tourmanager, das ist nicht böse gemeint, aber sobald die irgendwie in anderen Kontakte kommen, fragen die sofort, ob die Drogen haben können, ob die saufen können, ob die irgendwie sich abschießen können.
Okay, und dann Berlin.
Und der wollte einfach nicht, dass die irgendwie hier sich komplett vor dem Gig abschießen. Deshalb haben wir gesagt, wir sollen uns von den fernhalten. Das ergibt an sich war der Gig auch. Ja, wir haben es auch überhaupt nicht böse genommen. Also es war dann so, okay, das verstehen wir schon. Nochmal Fun Fact: Ich habe Nico sicherlich auch, hundertprozentig auch. Backstage ist auch eine Sache für sich bei Gigs.
Oh ja.
Du kannst sehr gute Backstages erwischen, du kannst aber auch richtig beschissene Backstages erwischen. Wir haben in der Kantine Berghain, glaube ich, den beschissensten Backstage überhaupt erwischt. Wir waren eine Drei-Mann-Band mit Equipment und allem Möglichen. Wir mussten sogar das Schlagzeug mitbringen, weil sie Schlagzeug nicht teilen wollten. Oh. Alles Mögliche. Und wir hatten, sag ich mich nicht lügen, 10 Quadratmeter oder so für uns. Mit allem Equipment drin und allem
Möglichen. Toll.
Und dazu gab es irgendwie einen kleinen Kühlschrank mit 2 Flaschen Wasser und noch paar belegte alte Semmeln vor 2 Tagen oder sowas. Also es war wirklich richtig, richtig mies alles. Der Gig lief ganz gut, muss ich sagen, weil natürlich haben wir noch ein bisschen abgehangen da. Und dann kam dann so ein Mädel auf mich zu, dachte ich mir, oh, Mädel kommt auf mich zu, schön. So, wie man halt so als bisschen euphorisierter Konzertmensch dann denkt. Dann sagt die, nee, ich arbeite für FK Scorpio. Ja.
Schau an.
Es hat uns ganz gut gefallen, was ihr gemacht habt. Wollt ihr bei uns ins Raster mit reinkommen? Er hat gesagt, ist jetzt nichts Besonderes, sind irgendwie 20 Millionen, 1000 Bands in diesem Raster drin, aber trotzdem, das war klar. Und ich biete euch gleich einen Gig an, und zwar dürft ihr Vorband sein von Together Pangea ein paar Monate später in Berlin. Together Pangea, muss man zusagen, war zu der Zeit unsere Band. Also wir haben die wirklich gepumpt wie blöde. Wir kannten jeden Song auswendig, wir haben die gefeiert ohne Ende, und wir haben uns nicht getraut, die anzuschreiben, dass wir dort bei den Support sein dürfen. Und dann kommt jemand auf uns zu und fragt, ob wir Support sein wollen für die.
Was eine Frage.
Natürlich, ich habe wirklich so gedacht, so, ich muss mal ganz kurz mit meinen Jungs absprechen. Ich bin halt hin, wirklich so, wie Homer Simpson, der gerade eine neue Packung Donuts gekriegt hat, irgendwie bin ich halt losgerannt und hab gesagt, Leute, wir dürfen Together Pangea sein. Was? Wer hat das gesagt? Das Mädel da, das hat uns irgendwie gesagt, ihr dürft das sein. Cool. Sind wir hin? Ja klar, haben wir alles festgemacht, an dem Abend waren wir dann fertig. Das war aber, ich glaube, das war ein Vierteljahr, Vierteljahr, ein paar Monate waren dazwischen. Mhm. Da haben wir gedacht, ey, komm, wenn die uns da machen wir noch ein paar anderen Bands Anfragen. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsgig bis jetzt in meinem ganzen Leben. Dann haben wir bei den Dune Rats angefragt. Die haben in Würzburg gespielt. Die Dune Rats, also wir reden alles von so Garage Bands jetzt, von dem ich rede, weil das war halt unser Genre, was wir gespielt haben, und das waren auch so. Und Dune Rats, wer sie nicht kennt, ist eine australische Dreimann-Kombo, auch so Garage. Und die haben in Würzburg im Kairo gespielt. Und das war der beste Gig mit allem. Also Backstage war fantastisch. Wir hatten so geiles, wir hatten wirklich ein Buffet, ein veganes Buffet zum Auswahl gehabt. Es war richtig geil. Die waren alle super nett, super freundlich. Der Sound war fantastisch. Der Techniker hat uns super, meistens ja so Support-Bands-Techniker, die ziehen einfach durch, dann passt das schon.
Ja, ja.
Der hat uns super wirklich durch den Abend geführt. Der hat gesagt, hier, braucht ihr noch was und so. Die Band war super nett zu uns. Wir haben gedacht, ey, komm, das wären vielleicht irgendwelche. Die stiegen wirklich aus ihrem Van dort aus. Und wie man sich das von Australien vorstellt, es kam wirklich eine Wolke voll Weed raus. Also wirklich so, wie man die Tür geht auf, da kam schon eine Wolke raus. Die haben die erste Frage, die kannten schon, der hieß Alex oder Andy, ich bin mir gerade unsicher, der Chef dort war, haben die gefragt, wo das nächste, ob der Weed besorgt hat. Und er hat gesagt, natürlich hat er Weed besorgt. Und da haben die sich einfach Backstage tätowiert gegenseitig.
Wieso nicht?
Warum auch nicht? Ja, haben sie uns gefragt, ob wir tätowiert werden wollen. Ich hätte es machen sollen, weil es wäre eine geile Erinnerung gewesen. Aber
die nimmt dir niemand. Nee. Also wirklich, tatsächlich,
ja, ja,
wörtlich.
Ja, aber die Vernunft hat da irgendwie gesiegt an diesem Abend. Vielleicht besser so, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir halt gespielt, Gig. Und das war von unserem Gefühl her das Geilste, was wir jemals abgeliefert haben. Davor und danach war nie wieder was Geileres.
Wobei, darf ich da kurz mal einhaken, weil weil ich zum Beispiel weiß, dass bei dem Gig, den ich als den besten in Erinnerung habe, ich weiß, dass es nicht gewesen sein kann, weil diverse Umstände nicht so gewesen sind, wie sie hätten sein sollen. Aber weil man so aufgepusht war und so aufgepumpt und das Adrenalin, weil alles so krass war von den Umständen, das war bei uns nämlich in dem Fall in Brüssel ein Gig. So, ich weiß, dass das nicht unser bester Gig war, aber ich bin mit dem besten Gefühl überhaupt von der Bühne runter, obwohl ich weiß, dass es nicht der geilste war. Aber weil die Umstände drumherum uns ohnehin schon so gepusht haben und uns so aufgepumpt haben, ist das Gesamtpaket einfach, der Kontext, der wurde gegeben, dass das der beste Gig überhaupt ist, obwohl das rein spielerisch überhaupt niemals gewesen ist.
Nee, aber wie du halt schon sagst, wenn du halt als Band unterwegs bist, du willst nicht irgendwie bloß als so Arsch oder Ärsche abgestempelt werden, so, ja, ihr spielt heute Abend, sondern hast du schon irgendwie Bock, dass sich jemand gut behandelt. Die haben uns super behandelt. Ja,
auf jeden Fall.
Und wir haben was geschafft, was glaube wir noch einmal später geschafft haben, dass die Band aus dem Backstage rauskam und uns zugehörte, die Hauptband.
Das ist fand so ich ziemlich, geil.
Das ist das war gut. Richtig cool. Die haben uns zugehört, haben auch uns gesagt, ey, war cool und so. Also Dune Rats, checkt mal aus. Dann habe ich mit Dune Rats noch eine Fun Fact, den habe ich Nico letztes Mal schon erzählt, nachdem wir aufgehört haben. Dune Rats gehört und dann jahrelang waren sie mir relativ egal, weil dann war dann musikalisch nicht mehr so meins, die ganze Richtung. Und habe ich mir von einer Zeit, keine Ahnung mehr, wirklich schon Corona-Zeit, habe ich mir ein bisschen gedacht, ey, was machen die Dune Rats so? Geh halt so auf YouTube, guck die Dune Rats und da spielen die einfach auf der Center Stage von Splendor in the Grass Festival. Splendor in the Grass ist, kann man hier mit einem Hurricane Southside vergleichen von der Größe her. Spielen die auf der Hauptbühne und zehntausende Leute singen ihre Songs. Und ich dachte mir, okay, mit den Typen hast du vor ein paar Jahren einfach ein Backstage abgehangen und vegane Pizza gegessen und über Harry Potter und Hitler unterhalten. Also, was willst du mehr?
Und sowas liebe ich.
Ja, dann hatten wir, da war der Gig vorbei, wir waren immer noch pumped und dann hab ich dann auf Eigeninitiative, ohne den anderen beiden Bescheid zu sagen, bei einem meiner Lieblingsbands angefragt, weil die in München gespielt haben, bei der Band Naval aus der Schweiz. Die gibt's leider nicht mehr, die heißen jetzt Mr. Race Universe oder so ähnlich. Und da habe ich angefragt, ob wir das Support sein können und die haben sofort ja gesagt.
Geil.
Und ich war auch sofort geil. Kleine, und die so, wer zur Hölle ist Naval? Die waren so, und ich war so, geil. Und Da haben wir auch einen sehr guten Gig gespielt. War auch, kann man fast ähnlich mit den, wie mit den Juniors-Gig vergleichen. Alle waren super lieb. Wir haben im Miller in München gespielt. Alle super lieb. Die Band war super nett. Wir haben, weil es ja in München war sozusagen ein Home-Gig für uns, haben wir auch Party machen können danach. Also sind wir irgendwann erst die, ich bin glaube früh 7:30 ins Bett oder so. Oder sowas. Und mit denen halt abgefeiert und so. War richtig cool. War danach war halt so Disco noch, irgendwie Indie-Disco. Mega cooler Abend. Habe ich auch, da gibt's auch richtig coole Fotos von dem Abend noch von uns und so. Das poste ich vielleicht, also poste ich auf jeden Fall mal was bei uns im Instagram und Social Medias. und ja, und dann hatten wir halt, wir waren halt immer zwischendurch so kreativ, dass wir im Prinzip wieder 10 bis 12 neue Songs geschrieben haben. Dazwischen immer wieder, zwischen den Gigs und so.
Das ist voll hart, weil ich nie hinbekomme so viel. Also kreativ war ich irgendwie immer, aber so ein Output an fertigen, also an Songs fertigstellen, nie hinbekommen.
Du musst aber auch überlegen, wir waren 3 Leute, die ungefähr im gleichen Takt geschrieben, also im gleichen Output-Level geschrieben haben. Und unsere Songs waren halt wirklich teilweise 3 Akkorde-Songs. Also es war jetzt nicht
irgendwie... Ja, wahrscheinlich wird das der Hauptunterschied sein.
Wir haben es halt wirklich keep it simple gehalten und so. Und dann haben wir halt gesagt, wir nehmen einfach unser nächstes Album auf, aber dieses Mal nehmen wir ein Album live auf. Also sprich, wir machen nicht Overdub, sondern spielen alles komplett gleich live. Und
spannend.
Das war spannend, das war eine echt krasse Erfahrung. Vor allem, ich habe das erste Album mit Klick eingespielt, also Metronom. Das zweite habe ich ohne Klick gespielt. Also haben wir alle ohne Klick gespielt, aber beim ersten Album war ich der Einzige mit Klick sozusagen. Und ich war halt, ich glaube, so fest, ich war wirklich so dermaßen in meinem Instrument drin, dass ich wirklich da nichts mehr brauchte. Ich war, glaube, mein Peak meiner Skills, was Schlagzeugspielen angeht. Besser war ich seit davor nicht mehr und seitdem auch nicht mehr.
Kurzer Funfact bezüglich Live-Einspielen. Wir haben sie hier schon öfters genannt, Paul Seidel und War from the Harlot's Mouth. Die haben die Transmetropolitan auch One Take live eingespielt.
One Take?
So wie ich, also ich glaube da maximal ein paar Overdubs, aber prinzipiell das Grundgerüst ist One Take live.
Geil. Na gut, bei Paul, ey.
Das ist unfassbar. Also wie schon vorhin erwähnt, wir haben ja mit Patrick W. Engel gearbeitet und da hat er davon erzählt, wie das ist, mit War from the Harlots Mouth aufzunehmen. Da fühlst du dich schlecht, wenn er dir erzählt, wie krass die sind, dann sitzt du da und musst dir eingestehen, dass euer Bassist gerade den Song nicht spielen kann, weshalb ich das gemacht habe. Und dann erzählt aber er vorher, dass Paul Seidel One Take das Album durchgeprügelt hat, live.
Ja, aber es ist immer so eine Sache, man braucht sich immer vergleichen mit anderen, ist immer...
Ja, nee, ja, klar, sollte man nicht tun, ich weiß, aber...
Sollte man nicht tun, man hat jeder hat seinen eigenen Anspruch.
Das erzählt trotzdem. Er halt, während gerade unser Bassist den Song nicht spielen kann und ich das machen muss.
Ja, aber trotzdem.
Trotzdem schöner
Funfact. Ja, ich verstehe schon. Toller Funfact, ey. Also, wir haben es wirklich schon sehr oft erwähnt, aber ich glaube, Paul Seidel hat sogar eine Wikipedia-Seite, da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken, was er so alles gemacht hat. Ich glaube, er ist neben Marcel Römer so der Typ, der am meisten auf Platten spielt mittlerweile. Marcel Römer, Fun Fact, nächster Fun Fact, ist der Drummer von Juli, der die ersten beiden Drangsal-Alben eingespielt hat.
Ach, das wusste ich tatsächlich nicht.
Der hat die ersten beiden Drangsal-Alben eingespielt. Ich weiß nicht, ob es alles, aber relativ viel davon. Und Drangsal zweimal live gesehen, zweieinhalbmal live gesehen, einmal bei Rock im Park, aber das zähle ich nicht dazu. Und beim ersten Mal live sehen habe ich auf dem Cosmonaut Festival gesehen in Chemnitz. Und da hat Marcel Römer an dem Schlagzeug gesessen.
Ach, ist krass, das ist nice, das wusste ich nicht.
Ja, du wolltest was sagen?
Ja, weil du sagst, Marcel Römer, der in vielen Bands spielt. Also ich habe den guten Herrn Kevin Telly, ist ein unglaublich guter Extrem-Metal-Drummer. Ich habe ihn gesehen mit Suffocation, mit The Black Dahlia Murder, mit Misery Index, mit Aborted habe ich ihn gesehen. Und wahrscheinlich habe ich ihn noch öfter gesehen, ohne dass ich wusste, dass ich ihn sehe. Also der Typ hat ja, gefühlt so in jede Extrem-Metal-Band in den USA gespielt. Das ist unglaublich.
Da gibt's, wir verweisen wieder auf unsere Lieblingsreferenzen, und zwar auf Ernie von Krachmucker TV, der mal eine Story über seinen Island-Gig mit Fäulnis erzählt hat.
Oh, das muss ich noch gucken. Das ist aber 2 Stunden lang, aber das will ich auf jeden Fall noch schauen.
Nee, da gibt's dann, ich weiß nicht, gibt's auch ein altes Ding davor.
Ach so, weil er hat jetzt dieses Island-Metal-Special. Das ist wirklich
2 Stunden lang. Ja, das ist... Es geht über Island Metal, aber es hat davor noch mal ein Video gemacht über seinen Gig mit Fäulnis in Island. Die haben ja mal mit Fäulnis in Island gespielt.
Genau.
Und da meinte er so, ja, da war, bei den isländischen Bands waren 9 oder 10 isländische Bands gespielt, war bloß ein Drummer für alle Bands.
Ja gut, aber guck dir die Population von Island an und von den USA.
Ja,
die
aber
hätten ein bisschen mehr Auswahl gehabt, theoretisch.
Ja, aber du musst dir überlegen, der meinte auch, der Typ hat halt von Black Metal über girly Indie Pop gespielt, alles.
Wieso?
Weil der einzige Drummer, also ich kann's nachvollziehen, weil ich auch so ein Typ, du bist wahrscheinlich auch so ein Typ, den kannst du fast in jede Band reinstecken und der hat Spaß daran.
Ja, genau das trifft's. Ich würde auch überall Spaß haben. Also nehmt mich in eure Bands bitte, ob als Sänger oder als Gitarrist, oder Bassist. Aber ich brauche vorher einen Bass, aber sonst kein Thema.
Also ich kann kein Double Bass spielen, so viel sage ich dazu, aber ansonsten Metal
ich
Bock.
Kann ich, also rudimentär Basic Skills, aber könnte ich tatsächlich. Ich kann ironischerweise Blast Beats spielen auf dem Drums.
Hier habe ich mich nie interessiert dafür, aber es gibt auch Drummer, die ohne Double Bass auskommen im Metal-Bereich und trotzdem sehr, sehr gut sind.
Ja, da, ohne Frage.
Da verweise ich einfach auf die Band, relativ unbekannte Band Portrayal of Guilt. Der Drummer, da kann man sich eine Auditree-Session von denen angucken. Der Drummer ist ein Tier. Also der spielt mit einem Fuß bloß, aber was der spielt, ist halt jenseits von Gut und Böse.
Ja, es gibt Mittel und Wege, wie man das kompensieren kann.
Richtig, richtig. Gut, jetzt sind wir mal weiter dabei. Und da haben wir halt das zweite Album aufgenommen an einem Nachmittag. Das waren 10 oder 12 Songs. Und man muss dazu sagen, der Barkey hat das alles dann auch gemischt und ich habe dann ein bisschen so geholfen mit ihm. Wir haben ab und zu mal zusammengesessen, haben das so ein bisschen zusammengemischt und so. Wir haben uns auch vorher YouTube-Tutorials angeguckt und ein bisschen eine Masterclass gemacht und sowas. Damit wir halt ein bisschen Skills haben dafür. Damit wir nicht komplett blauäugig an die ganze Sache rangehen. Genau, haben uns auch hier gute Kopfhörer gekauft und sowas und haben es halt versucht, so professionell wie in unserem Rahmen so möglich einzuspielen, zu bearbeiten am Ende. Das haben wir beim zweiten dann auch versucht und gemacht und ja, da kam was dabei raus. Und dann hieß es halt, der Felix hat natürlich noch, da haben wir alle Berufe gehabt und Felix hat Grafikdesign studiert zu der Zeit an einer renommierten Grafikdesignschule in München. Hatte seinen Abschluss gemacht mit Auszeichnung, sprich hat ein Stipendium in San Francisco bekommen für ein halbes Jahr. Oder Vierteljahr. Also auf jeden Fall ein paar Monate hat er ein Stipendium in San Francisco bekommen.
Das ist heftig.
Ist richtig heftig. Er hat dann für McDonald's gearbeitet später. Für die Grafik. Also er war irgendwie Chef.
Graphics. Ich hab
Nein.
gedacht, der wusste dann, ist nichts geworden mit Studium. Danach der noch jobben bei Megas, ne?
Nee, ja, das hätte er machen sollen, wirklich. Das hat irgendwie die Arbeit von dem verlangt. Nee, da war irgendwie Head of Graphics McDonald's Germany oder sowas dann. Irgendwie
das klingt schon Mitte,
Anfangs, Mitte Anfang 20 oder sowas, ey. Aber guter, sehr, sehr guter Mann. Und der hat auch alle unsere Designs gemacht und so. Das war ist ja natürlich als Grafikdesigner, das ist natürlich logisch. Und der war halt dann weg für ein Vierteljahr und dann haben wir halt innerhalb unseres Proberaumsbereich, was in so einem Lagerhaus war, hieß es ja, wir haben jetzt neue Räume sozusagen fertig gemacht, die wir beziehen könnt. Und da haben wir uns einen neuen Raum. Ja, aber ihr müsst ihn halt selber ausbauen mit Dämmung, alles Mögliche. Also der Raum ist halt bloß da, aber der ist trocken jetzt und mit Heizung und Strom. Aber ihr müsst ihn halt selber machen. Haben wir dann gemacht über die Zeit, weil wir gesagt haben, okay, Felix ist eh nicht da. Machen wir das. Da haben wir uns den Proberaum dann ausgebaut, richtig cool. Haben richtig viel Geld reingesteckt. Und dann kam Felix wieder und wir hatten in der Zwischenzeit schon den nächsten Gig an Land gezogen. Das hieß aber, der Gig war am Samstag. Felix kam am Mittwoch vor dem Samstag aus San Francisco zurück. Wir haben am Donnerstag geprobt und am Samstag gespielt. Also das war...
Sportlich.
Und lustigerweise, wir sollten wieder bloß Vorband sein. Die Hauptband hat abgesagt. Plötzlich waren wir Hauptband. So eine Woche oder anderthalb Wochen vorher. Nee, sogar noch länger vorher, ein paar Wochen vorher. Und wir haben überlegt, ob Absagen, aber gesagt, nö, das lassen wir uns nicht nehmen. Dann habe ich noch eine, haben ich dann noch eine Vorband für uns gesucht. The Cassettes aus München. Ey, das waren auch so arrogante Wichse. Der Typ ist einfach auf die Bühne gekommen mit einer Lederjacke und Oberkörper frei. Da denkst du so, oh nee.
Kann man machen, aber muss halt auch
sehr schwierig. Sehr, ja, ich bin da, weißt du, wenn du halt in so einem kleinen Club in der, in Rosenheim war das, in so einem kleinen Club in Rosenheim spielst, auf die Bühne kommst, so als wärst du halt Noel Gallagher oder nicht mal Noel Gallagher, sondern, was weiß ich, irgend so ein Dude, so, und irgendwie Leute versuchst anzufeuern mit, jetzt klatscht alle mal mit und so, dann denkst du so, nee, das sind 30 Leute, die einfach bloß Bier trinken und Musik hören. Ja, am Ende waren es 70 Leute, die halt für uns, also ich, diesen Gedanken fand ich ganz geil, dass Leute für uns bezahlt haben, um uns zu sehen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ja, aber das war auch unser letzter Gig, lustigerweise. Der weil, letzte schon. Das war unser letzter Gig, weil, und muss dazu sagen, an dem Abend habe ich noch zwei Gigs an, sozusagen festgemacht eigentlich für zwei mit einer Band, die heißen The Vagoose aus Rosenheim. Auch in dieser Garage-Surf-Szene, relativer Name so in Bayern, hatte ich zwei Gigs festgemacht. Und nächste Probe kommen die beiden an und meinten, ey, wir haben keine Lust mehr.
Warum?
Und uns ist das
lief doch.
Ja, es lief, aber ich habe dann nicht weiter nachgefragt, weil das bringt dann schade. Auch nichts irgendwie groß.
Nee.
Hat dann irgendwie nicht mehr groß. Anscheinend hat Felix gesagt, er kann ich aber auch verstehen, er sagt, er ist jetzt mit seinem Studium fertig, er muss sich ein bisschen mehr um seine Jobsachen kümmern und er will
halt mit der Band
weniger Zeit machen und Barkier war einfach so mehr, der wollte sich ein bisschen mehr auf dieses Producing-Ding beschränken, er hat dann einfach so viel Bock gemacht, dieses Producing-Ding zu machen und da wollte einfach, der hatte keinen Bock mehr auf Musik machen, sagen wir so, wie es ist. War schade, ich war auch ein bisschen wirklich sad, muss man sagen, so ein paar Tage lang habe ich mir gedacht, dass hast du wirklich so deine Freundin oder dein Leben, deine Partnerin oder Partner nach ein paar Jahren gesagt, okay, jetzt ist vorbei. So, was hat sich das angefühlt? Das Album kam natürlich nie raus. Ich habe es aber hier auf der Platte liegen und ich überlege schon die ganze Zeit, weil irgendwann muss ja mal ein Song von uns kommen. Den mache ich aber am Ende dran. Ich überlege gerade, ob ich dazwischen vielleicht nochmal einen Song einfach so reinhaue. Einfach so aus, mal gucken, wie ich es mache. Ich war jetzt so im Fluss, ich es vergessen habe mit den Songs. Fällt das jetzt gerade erst wieder ein.
Stimmt. Hörbeispiele. Also ich habe ja versucht, immer dran zu denken. Das hast du jetzt nicht so ganz gemacht.
Ja, ich habe absolut nicht dran gedacht. Aber vielleicht, also wenn ihr jetzt das hört, vielleicht habe ich davor schon irgendwas eingebaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt jetzt irgendein Song von irgendeinem Release von uns. Okay, das war jetzt irgendein Song von irgendeinem Release von uns.
War ein toller
Song. Bestimmt war das ein toller Song.
Das war euer Master of Puppets, ich hab's gehört.
Das war unser, jetzt wollte ich irgendein anderes sagen, ich komme nicht drauf. Unser Smells Like Teen Spirit, obwohl ich den Song furchtbar finde.
Sergeant Bautzen's Lonely Hearts Club Band.
Ja, wenn, dann war Sergeant Munich's Lonely Hearts Club Band.
Ja.
Ja, aber wir müssen so fair müssen wir schon sein. Außerdem noch wieder, also ich liebe Fun Facts. Fun Facts, die besagte Julia, von der ich erst geredet habe, die Freundin von mir, ihr Vater ist tragischerweise vor ein paar Jahren gestorben und sie hat und der hat eine sehr 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 gute sortierte Plattensammlung gehabt, wirklich sehr sehr gut. Also das ist top notch. Und er hatte und die hat sie jetzt von der Sgt. Pepper's Britain First Press on Vinyl aus den 60ern.
Okay, das ist Gold. Also im wahrsten aller
Sinne. Das Ding ist wirklich im vierstelligen Bereich wert.
Ja, locker.
Also das Ding ist wirklich krass, ey. Da hat er aber noch von Mott the Hoople was und auch CCR. Er hat wirklich eine sehr, sehr gute Plattensammlung gehabt. Und ja, jedenfalls war die Band dann vorbei.
Ah, das sowas ist immer schade. Auch wenn die
Gründe
nachvollziehbar sind.
Ja, ja, Vor allem, es war die erste Band, wo ich sagen kann, okay, wie bei dir hier mit Beyond, das hat mal richtig gefunkt, das hat mal ja, richtig funktioniert.
Läuft und so. Mal.
Es läuft mal richtig durch und so, aber im Nachhinein muss ich sagen, wir hatten einfach, also ich habe mit Barkio dann noch weiter, wir hatten einfach ein paar richtig, richtig, richtig geile Jahre. Also wirklich, das waren so richtig geile Jahre, wo ich einfach immer Bock hatte. Wir hatten auch das, solche Dinge wie, wer, wenn Carter nicht zur Probe kommt, muss nächstes Mal einen Kasten mitbringen und so und solche Geschichten. Dann kann ich noch so ein paar Goals ab, will ich kurz abhandeln, die wir erreicht haben in der Zeit. Und zwar waren wir vom ersten bis zu unserer Auflösung auf 4 oder 5 Samplern auf dem größten portugiesischen Garage Rock Sampler immer vertreten.
Okay, das ist sowas also, ist geil, das ist schön.
Ja, ja. Von dem Alvaro, cooler Typ, der hat auch das größte Studentenradio in Portugal geleitet, aus Coimbra raus, das ist so eine Studentenstadt in Portugal. Und der hat uns mega gefeiert irgendwie. Der fand uns irgendwie richtig toll und der hat dann immer gesagt, ja und so, da war auch mega set, dass wir uns, wir haben natürlich so ein super, für uns, wir waren immer so ein bisschen, ich muss sagen, wir haben uns nie ernst genommen. Wir haben nie irgendwie, weißt du, auf unserem Stickern war Kim Jong-un oder Kim Jong-il drauf oder Miley Cyrus und irgend sowas. Und wir hatten auch einen Sticker, wo halt unser Logo in so diesem Metal-Schriftzug war, aber drumherum Rosen und sowas oder Blumen und so. Also wir haben uns so, das war unser Humor. Wir haben uns nie für ernst genommen und so habe ich dann auch diesen Post geschrieben, dann diesen Abschiedspost und dann kriegst du auf irgendwann von irgendwelchen Leuten, die sich über Jahre lang nie gemeldet haben, kriegst du irgendwie die Nachricht, ey, voll sad, wir haben mich immer gehört und wir haben mich immer gefeiert und so, okay. Hätte du mal das davor gesagt, aber nee, jetzt, wenn es vorbei ja, ist, dann mach dir das Maul auf. Ja, ja. Naja, jedenfalls war das vorbei und ich handle jetzt noch ganz schnell, was bis heute ist, weil das kann ich wirklich ganz schnell abhandeln. Ich habe dann versucht, neue Leute kennenzulernen, habe ich dann in David kennengelernt, der war halt 10 Jahre jünger als ich, das ist, und der wollte aber sowas wie Psychedelic, also Richtung Elder und sowas machen und Keller Hayes und solche Psychedelic Stoner Sachen. Hat mir auch mega Spaß gemacht, hat dann noch einen Bassisten gehabt, den Fabio, und das war auch ganz cool alles, aber das war irgendwie, hat nicht so ganz gezündet, aber wir haben uns privat super verstanden, also musikalisch war es nicht so da, aber privat haben wir uns super verstanden, haben richtig viel gemacht zusammen. Fabio ist dann nach Brasilien zurück, weil er ist Brasilianer.
Ja.
Und hat sich dann verabschiedet sozusagen, weil er mit Deutschland nicht zurechtkam. Und
völlig hat sich das auch irgendwie.
Ja, völlig nachvollziehbar. Aber ich glaube, er ist mittlerweile zurück in München. Ich habe keinen Kontakt mehr zu beiden, leider. Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, das wird auch nichts mehr, weil du hast einmal diese Phase gehabt. Ich glaube nicht, dass es nochmal wiederkommt oder diese Band gehabt. Und dann hat sich alles so wieder gegeben. Meine Wohnung wurde gekündigt wegen Eigenbedarf. Job hat mich angekotzt, in dem ich war. Und dann habe ich gesagt, das Kapitel München habe ich jetzt durchgespielt für mich. Ich habe alles erlebt, was ich in München erleben kann, glaube ich. Von auf dem Oktoberfest hinkotzen bis hin zu was weiß ich alles. Alles München durchgespielt. Und ob ich das gerade als Referenz nehme für München durchgespielt, weiß ich auch nicht, auf dem Oktoberfest kotzen, aber jedenfalls habe ich gesagt, ich ziehe aus München weg, da war erstmal wieder der Gedanke, in eine andere Stadt zu ziehen, da habe ich dann aber gedacht, ich habe die Kraft jetzt nicht nochmal das Ganze nochmal von vorne anzufangen, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 33 und Anfang 30 und ich habe gesagt, ich habe die Kraft einfach nicht mehr, das nochmal zu machen, wie halt mit 24. Und bin halt zurück in meine Heimat jetzt, wo ich jetzt bin, Bautzen gezogen.
Da fällt mir gerade mal auf, dass wir uns tatsächlich schon relativ lange kennen, in Anführungszeichen, weil ich kann mich erinnern an die Zeit, in der du deinen Wohnort gewechselt hast. Da hatten wir zwar noch nicht so wirklich was miteinander zu tun, aber ich weiß zu der Zeit, ich habe das auf Social Media mitbekommen, dass du von München wieder gen Heimat gewandert bist, in die ursprüngliche
wir haben
Heimat.
Wir haben uns das erste Mal richtig gesehen und richtig gesprochen zusammen beim Nerdy-Turdy Yard-Sale von Max.
Ach 2015. Gott. 15? Nee, das war nicht 15. Warte, ich kann es dir... Also 15,
ich weiß nicht,
das wüsste ich, weil ich hatte zu der Zeit gerade meinen Kreuzbandriss einigermaßen verheilt.
Also ich würde fast behaupten, dass es 15 war.
Nee, das ist...
Spätestens, wenn dann 16. Aber so...
Seitdem,
also da so, haben wir uns...
Das war Mai 2017.
Mai 2017?
Ja.
Gott, da habe ich ja wirklich eine vollkommen quere Zeitrechnung in meinem Kopf gehabt. Alter, da bin ich ja im Dezember schon zurück. Ich bin im Dezember 2017 aus München raus. Krass. Ich hätte gedacht, es war viel eher. Na naja, egal, da habe ich... Und an diesem Tag, der Tag war wunderschön, war echt cool. Viele Leute getroffen, viele Leute mit vielen Leuten geredet. Trotzdem, eine Sache nervt mich bis heute. Ich habe die Mars Volta erste Album nicht gekauft auf Vinyl von Max. Ich habe für 90 Euro. Ich ärgere mich bis heute deswegen, dass ich es nicht gemacht habe.
Glaube ich.
Weil die kriegst du jetzt für unter 300 Euro nicht mehr.
Da waren einige halt, Goldschätze in der Sammlung drin.
Ich hab auch einige von ihm gekauft. Die Vaya EP von At The Drive-In, die auch limitiert war. Dann habe ich von White Stripes eine limitierte Sache gekauft von ihm. Also zwei, drei Sachen habe ich schon so. Auch Mars Volta Sachen und so. Ich hab bei ihm, glaube ich, 250 Euro gelassen, was Platten angeht. Oder 300 Euro oder sowas. Ja, ja. Hat er wirklich eine sehr, sehr gute sortierte Sammlung. Ey, das muss man Max lassen. Also das...
Definitiv.
Man kann halten von ihm, was man will, aber Plattencutter gehabt, meine Fresse. Und dann bin ich halt nach Bautzen zurück und dann habe ich dann auch natürlich, weil ich hierher komme und Familie habe und auch Freunde hier habe, habe ich relativ schnell Fuß fassen können, Wohnung schnell gefunden, alles mögliche. Und dann habe ich auch wieder Leute gesucht, die Musik machen wollen. Und dann habe ich Marie kennengelernt. Marie ist eine gute Freundin von mir, mit der ich jetzt in der Band spiele, die aber wegen Corona, deshalb ist sie nicht wirklich Rede wert, weil wenn Corona einfach jetzt ein Jahr mehr oder weniger stillstand, die Band. Und die hat mich so dann schade. Gefragt, ja, wir haben, da gebe ich zu, ich habe es Nico auch schon, wir haben zwei, drei Mal geprobt, wir haben uns halt vorher testen lassen, damit wir halt nicht komplett rauskommen aus der ganzen Geschichte, weil es dann doch schon, irgendwie ist es dann doch ein bisschen scheiße, wenn du halt anfängst, du hast schon ein paar Lieder geschrieben, auf einmal heißt dann, ja, ihr müsst dann wieder aufhören. Und das geht dann so richtig Post-Rock-mäßig, also instrumental, 10 Minuten Lieder und sowas. Aber vielleicht wird es jetzt was komplett anderes, wenn wir wieder neu starten. Kann auch sein. Jedenfalls hat sie mich dann gefragt, bevor wir eine Band starten, sie ist gefragt worden für eine Hochzeitsband.
Oh aber, Gott.
Nee, pass auf. Ich habe auch gedacht, oh Gott, was will ich jetzt damit? Ich will jetzt nicht irgendwie hier die Best of 60s, 70s und 80s spielen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Meinst du, nee, das sind zwei Punks, die haben geheiratet, die hatten aber keine Kohle, eine Party zu machen. Deshalb machen sie jetzt irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später sozusagen ihre Hochzeitsparty über zwei Tage verteilt. Und die beste Freundin von der, und Braut, die, wie nennt sie das? Trauzeugin von der Braut sozusagen, die war dann die Bassistin in der Band, die ich gespielt habe, der Punkband. Die hat sozusagen als Überraschung wollte eine Band zusammenstellen, die Lieblingssongs dieser beiden zusammen spielt.
Okay, das ist wieder cool. Das ist ein geiles Ding.
Ja, ja. Und da hat sie mich gefragt, ob ich da Bock habe, weil wir haben uns schon mal getroffen, habe ich gesagt, ja, ich komme aus dem Punk, das hat sich klar. Und das waren alle Songs, die ich nicht kannte. Also ich war wirklich nie so, waren so Chefdenker dabei, da war Vizu dabei, da war Kassierer dabei, Dritte Wahl dabei.
Also Classic
Deutsch-Punk. Ja, ja, und eins kannte ich von Schleimkeim. Also, wenn ihr mal richtig guten, aber richtig krassen Deutschpunk hören wollt, hört euch Schleimkeim an, ist eine DDR-Punkband.
Schleimkeim, Counter-Terror, Toxoplasma, es gibt schon sehr guten deutschen Punk.
Richtig, aber Schleimkeim ist halt so, ist die DDR-Punkband. Ist auch eine sehr tragische Geschichte und eine Sänger drumherum, kann man sich schon mal geben. Jedenfalls haben wir da gespielt und das war auch ein sehr, sehr cooler Gig und dann haben wir halt, wie gesagt, diese Post-Rock-Band. Und in dieser Post-Rock-Band spiele ich mit der besagten Marie zusammen. Mit dem Andi, der spielt Bass. Den kenne ich auch schon seit 10 Jahren plus irgendwas. Aber immer wieder aus dem Augenfall und wieder getroffen. Und meinen besten Freund Markus, den ich seit der 7. Klasse kenne. Also das ist halt, und da schließt sich auch der Kreis, mit dem habe ich Musik angefangen. Jetzt spielen wir wieder zusammen in der Band. Also,
ah, das ist schön.
Ja. Und das war meine Geschichte, was Musikmachen angeht. Und zwischendurch habe ich mal versucht, ein bisschen Solo was zu machen. Stimmt. Jetzt fällt mir noch was ein. Da komme ich jetzt erst drauf. Bitte. Nachdem sich Mary Goes Wild aufgelöst hat, hatten wir das ganze Recording Equipment noch im Proberaum. Und ich habe einfach gedacht, ich habe noch so ein paar Songs auf Lager. Und 1, 2 will ich gern aufnehmen und auf SoundCloud hochladen, also wirklich, und die habe ich wirklich allein, komplett allein aufgenommen und ohne irgendwelche Hilfsmittel oder irgendwas, also irgendwelche anderen externen Leute. Und ihr hört jetzt den Song Girls Like Boys. Okay, ihr habt den Song Girls Like Boys gehört. Den habe ich wirklich, deshalb klingt er auch so crappy, wie er klingt, aber ich finde ihn geil. Er klingt halt wie eine frühe Tokotronic-Aufnahme von Instrumentalen her. So haben mir schon viele gesagt, die es gehört haben. Und das war es aber wirklich komplett in meiner musikalischen Laufbahn. Und du hast, der Nico hat mir schon was erzählt im Vorgespräch, dass er noch ein bisschen was im Petto hat, deshalb würde ich gerne ihn jetzt nochmal darüber sprechen lassen.
Gerne doch. Zeit.
Nach Beyond. Beyond war dein letztes größeres Projekt, oder war da kam nach noch?
Ja, also, dann habe ich lange Zeit gar nichts mehr gemacht. Also so, wie gesagt, dann bin ich kurz nach dem Ausstieg bei Beyond bei Live Demise eingestiegen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Aber das hat auch nicht lange gehalten, weil ich auch auf der persönlichen Ebene noch nicht so auf einem Niveau war, wo ich mich mit den Jungs gut auseinandersetzen konnte. Ist dann auch im Sande verlaufen, beziehungsweise ich bin raus oder wurde rausgeschmissen. Ich weiß es nicht mehr. Ich war kein wirklich guter Mensch zu der Zeit. Und dann habe ich ewig nichts gemacht. Ich habe auch die Gitarre einfach, die war die eigentlich nur noch im Koffer. Und ich habe meinen Gitarrenverstärker und alles gekauft. Rest in Peace, schöne PV 5150. Du wirst nicht mehr gebaut. Schade.
Boah, da hast du einen Goldschutz verkauft.
Ja. Vor allem jetzt mit dem Tod von Eddie Van Halen, das war sein
M. Ja, ich wollte das gerade sagen.
Es tut mir so weh, ich hätte ihn so gerne wieder.
Wir können dann später nochmal kurz über Gear reden, also was wir so benutzt haben.
Gerne,
machen wir dann später, nachdem du fertig bist.
Ja, kann man wunderbar verbinden, weil das ist so mit die letzte Station und die kann ich tatsächlich direkt Gear-related auch gestalten. Auf jeden Fall. Cool. Lange nichts gemacht. Ich habe zwischenzeitlich mal mit einem Kumpel, also ich war auf einem Konzert bei der Reunion-Show von einer Band vom Kumpel, Misanthropic, ist eine Mainzer Death-Metal-Band, die es eigentlich schon tatsächlich ewig gibt, also ich glaube schon 20 Jahre haben die auf dem Buckel, das ist so eine Mainzer Urgestein. Hat auch gefühlt jeder Mainzer Musiker schon mal gespielt, außer mir. Und bei denen war ich auf einer Show und bin dann im Gespräch gekommen mit einem Dude, der war sympathisch, der Johannes. Und ey, da stand ich plötzlich wieder in einem Proberaum, weil die einen Sänger für eine Metalcore-Band gesucht haben. Und ich so, nice, das passt mir gerade ganz gut rein, weil ich mittlerweile auch modernere Sounds durchaus mag und auch kein Gatekeeper mehr, der Metalcore grundsätzlich verteufelt, sondern auch durchaus interessiert ist, weil er auch gerade mit Heaven Shall Burn als Referenz dann angekommen ist. Und da war weil die fand ich schon früher ein bisschen gut, weil die halt mehr Melodic Death als Metalcore waren und das hat mir sehr gefallen. Und weil ich halt auch aus Vergangenheit wusste, dass Heaven Shall Burn richtig krasse Typen sind, weil ich halt persönlich mit denen zu tun hatte. Und bei denen im Proberaum gestanden, war irgendwie interessant, aber das war sehr unambitioniert und ich war halt nach wie vor so ein bisschen verwöhnt, weil ich wusste, es kann musikalisch laufen, wenn ich mitmache. Also ich erwarte ein bisschen was und irgendwie, keine Ahnung. Da war nichts Ganzes, nichts Halbes und im Proberaum wurde auf die MIDI-Drumspur mitgespielt und ich so, Leute, ey, was soll das denn? Na, komm. Dann war die Nummer auch schon wieder durch, bevor sie angefangen hat.
Aber das, was du sagst hier, dass du halt so ein bisschen Anspruch auch hast an die ganze Geschichte, nachdem du halt so ein Projekt hast wie Beyond bei dir oder bei mir mit Mary Goes Wild, das kann ich so nachvollziehen. Das klar, durch Corona bedingt ist es jetzt ein bisschen außer, aber wenn es halt wieder losgeht, bin ich einer der Ersten, der immer im Proberaum steht und sagt, wir ziehen es durch.
Ja,
und ich weiß nicht, wie du im Proberaum bist mittlerweile, aber ich bin im Proberaum so, Proberaum ist für mich 2 Stunden konzentriertes Arbeit, danach können wir uns betrinken. Aber
ja, genau,
2 Stunden muss konzentriert gearbeitet werden, da darf keine Einflüsse, da gibt es auch keine Pause und nichts, da wird einfach gearbeitet und fertig. Das muss ich anderen ein bisschen noch beibringen, aber das
kriege ich. Ja, wird. Auf jeden Fall, dann war wieder lange Ebbe und ich habe gar keine Musik gemacht. Also so, ich habe mich von dem Ganzen so entfernt. Ich habe nichts Musikalisches gemacht und mein Musikkonsum ging dann auch ein bisschen zurück. Ich habe auch irgendwie verlernt, neue Sachen zu entdecken und das war Teil. Also ich habe schon so in ihre Stimme hat mir gesagt, so okay, das mit der Musik und du, das, was dich immer so ein bisschen auch bei den anderen Leuten ausgemacht hat, das war's jetzt. Rest in Peace, Musik, Nico. Schön, dass du da warst, aber Zeit ist gewesen und vorbei. So sollte es aber nicht sein, weil irgendwie hat es dann, weil nachdem ich auch mehr Musik für mich entdeckt habe und sehr viel offener gegenüber vielen anderen Sachen wurde, hat es wieder geklickt und ich dachte so, es macht wieder Spaß und ich habe auch wieder effektiv angefangen, Vocal-Techniken zu üben. Und
kurze Zwischenfrage.
Ja, klar.
Hattest du eine Band, die dich da wieder so zum Klicken gebracht hat? Oder war das allgemein so Musik? Oder?
Das ist super schwierig zu sagen. Ich glaube, als ich auf ein Künstler, der da nicht gerade klein oder zwei, drei Künstler sind, nicht gerade unschuldig, sind Anderson .Paak, der mit seinem, also dieses Tiny Desk Konzert von dem, das läuft einmal die Woche, seit es raus ist.
Generell Tiny Desk sehr zu empfehlen.
Ja, sowieso.
Also das liebe ich. Das liebe ich. Da habe ich aber schon Abende und Nächte verbracht, um mir das durchzubringen.
Ja. Das ist auf einem Level mit den Audio-Tree-Geschichten, ist großartig.
Ja, und dann noch Key XP, Performances, diese drei Sachen. Und dann noch was Viertes, Jam in the Van. Diese vier Sachen kann ich nur empfehlen.
Stimmt, das gibt's ja auch noch, genau.
Ja, ja.
Und Casper hat mich auch sehr dazu motiviert, weil er so der Erste war, wo ich merkte, so ey, Genregrenzen sind total doof. Muss man nicht machen, kann man lassen. Wäre ganz geil, wenn man es tut, weil dann öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Und ich bin mittlerweile so widerlich open-minded. Also wie gesagt, mein altes Ich wäre im Begriff, mich zu verprügeln für das, was ich heute bin. Weil ich genau das Gegenteil bin.
Und, aber das hat sich aber auch, aber darauf wollte ich später noch ein bisschen eingehen, auf unsere Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahre, was Musik angeht. Weil ich glaube, da haben wir ungefähr eine gleiche Entwicklung vom Geschmack genommen. Aber erzähl erstmal weiter mit deinen Bandprojekten.
Und dann wurde das Ganze wieder ein bisschen offener. Ich habe mich wieder deutlich mehr für Musik interessiert, habe wieder effektiv Platten gesammelt und auch effektiv angehört. Und dann gab's dann eben die NTG, die Nerdy Turdy Gang, haben wir bereits angesprochen. Und da ist nämlich wieder der Stein ins Rollen gekommen. Denn darüber habe ich immer so ein bisschen rudimentär mit den Leuten Kontakt gehabt, weil ich auch so mit den Facebook-Gruppen halt der Admin war und das Community-Management, wenn du so willst, übernommen habe teilweise.
Ja.
Und dann hast du
viele Leute. Die Peace-Gruppe, die war.
Ja, das hat sehr viel Gutes gebracht.
Die Facebook-Gruppe bis. Wir beide waren unter den ersten 100.
Ja.
Mit noch ein paar anderen.
Definitiv.
Und
gute Zeit.
Kann man schon sagen, Rest in Peace, weil ab 1000. Wie hat Olli Schulz gesagt, ab 1000 kommen die Arschlöcher und so war es da auch.
Das trifft sehr gut. Es gab dann. Also gibt dann das jährliche Autokino Late Night Event und da habe ich dann zum ersten Mal zwei Leute dann kennengelernt in persönlichen, die aus meiner Ecke sogar kommen. Den René, sehr guter Mensch, und die Tine, die auch in der Ausgabe zu Gast war, die vor dieser hier erschienen ist in Sachen Deep Talk. Und zwar in Sachen Fotografie.
Richtig, mit dem Dave zusammen.
Ganz genau. Und da habe ich die beiden das erste Mal getroffen und es hat connected und wir haben uns gut verstanden und wir mögen uns und mögen uns auch immer noch. Und irgendwann nach dem Event, einige Wochen später oder Monate, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, schreibt der René so, ey, ich bräuchte mal jemanden irgendwie so für Gangshouts im Proberaum für ein kleines Projekt, was ich hier habe. Das wird so elektronischer Dance-Metal irgendwo zwischen Deichkind, die Ärzte und Bring Me the Horizon. Und ich so, ja komm, ich komme im Proberaum rum und dann machen wir da was. Und dann treffen wir uns und wir sitzen dann so in Mainz bei ihm unten im Keller im Proberaum und höre ich mir das an und so, ey, es klingt lustig und ja, ein paar Gangshouts und so, kriegen wir hin, weißt du, wie es funktioniert, kommst du ja aus der härteren Ecke, so, ja, klar, easy. Dann habe ich gesagt, so, ich würde mich aber noch warm machen, damit ich nicht gleich komplett versacke und dann stand ich da halt und habe dann meine langsame Vocal-Übung gemacht und dann hat er erstmal festgestellt, also irgendwann guckt er mich so an, so, wieso sagst du nicht, dass du eigentlich Extrem-Metal-Sänger bist? Und ich so, du hast nie gefragt, das war nie Bestandteil unseres Gesprächs oder so. Und dann hat er gesagt, ja, ich bräuchte an ein, zwei Stellen wirklich nochmal Shouts. Hast du Bock drauf? Ich so, klar, gib mir einen Text und ich schreie dir ein, was sich ergibt. Und dann habe ich für Neon Beast, so heißt das Projekt nämlich, einige Vocal Parts aufgenommen und sogar mehrere Songs damit aufgenommen. Dann sagt der René, ja, ich habe noch keinerlei Mitmusiker. Die Sachen, die hier eingespielt wurden, sind von dem Tim, dem Papierflieger-Gitarristen, den ich auch schon zuvor erwähnt habe.
Ah, okay, ja, stimmt.
Und im Zuge, weil René hat das Projekt ermöglicht, im Zuge der Stimmenwerk-Gesangsschule von der Sabine, die die Sängerin von Papierflieger ist, sehr sympathische Frau, weiß genau, was sie tut, genauso wie der Tim, auch eine sehr sympathische Frau, der genau weiß, was sie tut. Und
das war gerade Rap. Okay, ja, Entschuldige.
Alles gut.
Ja.
Auf jeden Fall alles gute Leute, und im Zuge dieser Gesangsschule, Gesangsstunden, whatever, hat er eben diese Neon Beast EP ermöglicht. 4 Songs, die er selbst geschrieben hat, komplett mit dem Tim zusammen. Und dazu habe ich jetzt auch meinen Teil dann auch beigetragen letzten Endes. Und dann sagt er irgendwann so, ey, ja, da ist dann diese Showcase dieser Gesangsschule, wo jeder so ein bisschen, wo Songs gespielt werden, und ich darf mit Neon Beast quasi mein Baby präsentieren, welches im Kontext, im Zuge dieser Gesangsschule entstanden ist. So weit, so gut. Dann hat er gefragt, hast du Bock da bei dem Song Batmobile, so hieß der Song, wo ich ursprünglich nur die Gang-Shouts machen sollte, dann letztendlich die Metal-Shouts reingepackt habe und letztendlich, geht jetzt weiter, sollte ich das live machen? Ich so, klar, voll Bock, mal Ewigkeit wieder auf der Bühne stehen, wie nice ist das denn bitte? Richtig, richtig gut. Hab ich direkt zugesagt, und dann sagt er irgendwann so, ey, ich bin eh nur alleine auf der Bühne mit meinem MacBook, weil ich keine Band dazu hab. Willst du nicht einfach mitmachen? Als Backup-MC, es kommen auch, also er rappt auch innerhalb von Neon Beast, es ist halt auch Rap und es vereint sehr viele moderne Einflüsse. Und ich so, ja, ich mach von mir aus Backup-MC, Backup-Vocals, Shouting, was auch immer. Und dann hat sich's ergeben, dass wir das komplette Set einfach eingeprobt haben, weshalb ich dann letzten Endes in diesem Projekt gelandet bin, als zweiter Frontmann, wenn du so willst.
Also bist du jetzt fest in diesem Projekt drin?
Ja, tatsächlich.
Oder ist bist
Nee, ich, cool, ich cool, bin cool. ein Bestandteil von Neon Beast, wenn man so möchte.
Cool, cool. Ja.
Und dann haben wir diesen Gig gehabt. Und es war geil, denn, und da ist die Brücke wieder zu ganz alten Weggefährten, in Papierflieger spielt ja jener Sebastian. Der hat wieder auch die Drums übernommen für diesen Showcase-Abend, um die Band zu stellen, die kleinen, die Gesangsschülerinnen dort präsentiert. Oh, und geil. So stand ich mit Sebastian nach über 10 Jahren Abstinenz wieder auf der Bühne, wenn du so möchtest. Und das war sehr, sehr schön. Es war ein toller Gig.
Glaube ich.
Es waren halt auch viele Eltern der Gesangsschüler und Schülerinnen dort anwesend. Die haben, glaube ich, nicht so ganz verstanden, was wir gemacht haben. Aber wir hatten Spaß, das kannst du glauben. Wir hatten richtig viel Spaß. Das war ein wunderbares Konzert. Und nach Ewigkeit, nach so einer langen Zeit wieder auf der Bühne stehen und das auch als Frontmann und das mit deutschsprachigen, tanzbaren Elektro-Metalcore mit Rap-Elementen, das ist so weit weg von all dem, was ich zuvor gemacht habe, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und die Leute kamen danach zu mir und waren auch einfach so, gerade eben meine alten Weggefährten, weil auch der Bassist zu der Zeit vom Papierflieger, der nicht mehr dort spielt, aus gesundheitlichen Gründen, aber nach wie vor die Band als Fotograf und so weiter begleitet, meinst du auch, weil dieser Bassist übrigens ist der Robert, der bei Fast and Loud auch schon Gitarre gespielt hat.
Alter, das ist ja wirklich bei euch so eine richtige mehr Community als alles andere.
Ja,
so,
das ist der
das Witz, ist cool, das gefällt mir.
Weil René wusste nicht, dass ich diese Connection zu Papierflieger habe und den zwei Jungs, die da spielen. Und dass über Umwege dann wieder wir zusammengefunden haben, ist halt schon mega toll. Da freue ich mich immer noch total drüber, dass da jetzt wieder so ein bisschen regelmäßiger Kontakt ist.
Geil. Und hast du gemerkt, nach den, wie vielen Jahren war es zwischen Pause, zwischen auf der Bühne 2, 3, 4?
Mein letzter Gig, ich weiß nicht, wann genau der war, aber 2013, grob. 14. Und dann jetzt und
der mit Neon Beast war 2019, oder?
Ja, der Gig war 2019, ja.
2019. Hast du da gemerkt, dass deine Verhaltensweise auf der Bühne sich verändert hat?
Komplett. Man muss auch wissen, ich habe ja auch in der Zwischenzeit einen Kreuzbandriss gehabt, was mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und in der Zeit habe ich auch sehr viel
abgenommen. Ich erinnere mich, ja.
Ja, habe ich auch sehr viel abgenommen und war natürlich auch deutlich fitter und agiler auf der Bühne. Und ich bin ein sehr viel besserer Frontmann geworden, weil ich in der Zeit auch neues Selbstbewusstsein erlangt habe. Und ich bin jetzt ohnehin schon kein Kind von Traurigkeit, in Extrovertiertheit etc. und Präsenz. Mhm. Aber das wurde nochmal potenziert. Und ich finde es so geil. Wie gesagt, ich habe es schon öfter erwähnt, auf der Bühne zu stehen, das ist das Beste der Welt für mich. Es geht nichts darüber. Und das hat sich da mal wieder bestätigt. Und es gibt Videoaufnahmen von diesem Neon Beast Gig. Da wirkt es noch teilweise ein bisschen steif, aber nicht so schlimm. Aber kleiner Schnitt, weil wir hatten da noch ein zweites kleines Gig-Ding. als, wir haben hier eine regionale Alternative Rock New Metal Band der 2000er, die heißt Nemo, die hat eine Reunion. Und der René ist mit denen sehr gut befreundet und die haben gesagt so, ey, mit einem Set, wie wär's, ihr zwei kommt auf die Bühne, macht das fucking Badmobil von euch, weil das Ding ist ein kleiner Hit, der René hat da echt einen Hit geschrieben, muss man sagen.
Kann man sich auch als Video bei YouTube angucken.
Ja, dieses das tolle
Video reden wir gleich nochmal.
Ja, dann erzähle ich, was wirklich eigentlich passiert wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre.
Ja, aber erzähl erstmal weiter mit dem kleinen Gig.
Ja, und dann hatten wir dieses kleine Intermezzo bei Nemo auf der Bühne und der Laden war relativ voll, weil Nemo ist bei uns eine Ecke in der alternativen Szene bei den ganzen nun nicht mehr Kiddies, echt eine Nummer. Und in Rüsselsheim, wo wir gespielt haben im Rind, das war geil. Wir hatten so einen Spaß, also Wahnsinn. Und ich habe dann bei den Videos danach gemerkt, so okay, du hast dir schon versehentlicherweise sehr viel Stage Acting von Casper abgeschaut. Sehr gut.
Ist nicht das Falscheste, sage ich jetzt mal so. Man kann schlimmer sich abgucken.
Jetzt habe ich leider gar nichts von dir gehört.
Man kann sich schlimmere Sachen abgucken als von Casper sich das Stage Acting.
Definitiv.
Habe ich gesagt.
Genau. Das trifft's. Also ich bereue auch nichts, dass ich seine Art und Weise des Performance ein bisschen abgeschaut habe. Und ich würde einfach mal sagen, weil ich die ganze Zeit nur davon rede, aber hier ist jetzt der Song Badmobil von Neon Beast.
Gerne. Das war der Song Badmobil von Neon Beast.
Exakt.
Und es ist wirklich ein Ohrwurm. Also das muss man muss die Musik nicht mögen. Man muss nicht der Style sein, aber trotzdem
ist es. René hat da einen Hit geschrieben. Und dann kam Corona. Oh Gott. Weil wir hatten
das hat wirklich ganz viel ausgebremst, ja.
Das ganze Projekt. Also dann ist der René auch so ein bisschen gesundheitlich abgefallen und dann wird er jetzt auch noch Papa. Glückwunsch an dieser Stelle, hat geheiratet. Ich gönne ihm alles. Ich gönn's ihm alles. Um Gottes Willen, das ist so ein lieber Kerl. Weil das ist auch ein Beispiel von, wir treffen uns das erste Mal im Proberaum und es connectet direkt auf einer menschlichen Ebene, ohne dass vorher über Musik geredet wurde. Und das ist toll. Das ist perfekt.
Das ist großartig. Ist geil. Ja, perfekt.
Und ja, die EP wurde dann irgendwann released. Wir hatten eigentlich vor, eine geile Band zusammenzustellen, die uns das Ganze spielt. Wir hatten schon Gitarristen und so am Start. Das wäre, glaube ich, ganz gut geworden. Vor allem, weil wir auch aus der Schule des Finn McKenty rausgekommen sind mit bezüglich Marketing und Präsenz und überhaupt. Und wir hatten auch Outfits zusammengestellt. Wir hatten sogar eine kleine Pyro-Show mit dem, was uns möglich war. Lichteffekte. Der René hat extra für so einen Kumpel dafür, der Sound und Licht gemixt hätte live. Es war alles schon auf einem professionellen Level, wo ich sagen konnte, yes, das ist genau der Anspruch, den ich an Musik, die ich mache, haben will. Let's fetz!
Ah, scheiße.
Ja, und dann kam das große C und keine Gigs mehr. Wir hatten eigentlich einen super fetten Musikvideodreh fürs Badmobil angesetzt. Wir hatten Drohnen, wir haben Leute mit Autos rangekarrt, weil das grobe Konzept einfach war, wir beide steigen zusammen ein und der Song fängt so langsam an und baut sich ja dann so ein bisschen auf. Und das große Finale eigentlich auf dem Parkplatz, viele Leute und den Autos und alle haben einfach Spaß des Todes und es wird total gut, so eine Parkplatz-Rave-Atmosphäre erstellen. Und wir hatten noch teilweise so Szenen, wenn ihr das Lila Wolken-Video von Materia Yasha und Miss Platinum kennt, wie sie in diesen Späti reingehen und so weiter. Das war alles dafür angedacht, dass wir sowas Cooles machen. Ja. Ich kenne einen Tankstellenbesitzer, der hat uns dafür seine Tankstelle, sein Aral zur Verfügung gestellt. Es ist so schlimm.
Das ist scheiße, ja. Aber es ist ja nicht aufgehoben.
Nein,
das kann man immer noch machen. Der erste Elan ist weg.
Das vor allem, wenn der René Papa wird, der hat andere Sachen und Sorgen im Kopf, was richtig, auch voll okay richtig, ist.
Ja,
und diese Sturm- und Drangphase, die wir hätten haben können, wurde uns genommen. Fick dich, du Virus, du, ich hasse dich. Jede Musikerin da draußen, sie hassen dich. Geh weg.
Obwohl, da komme ich später nochmal drauf, obwohl ich eigentlich sagen muss, dass ich das finde, durch Corona viel gute Musik auch entstanden ist.
Fakt. Werde ich nicht widersprechen. Fakt.
Ja, auf aber da kommen wir später nochmal
drauf. Ja, und das ist das Neon Beast. Und das liegt jetzt leider ein bisschen brach der Situation geschuldet. Weil wir gedacht haben, 2019 ist ein gutes Jahr, da starten wir das ganze Ding. Und dann spiele ich auch mit und es wird alles schön und gut. Und dann kommt 2020.
Dann war alles vorbei. Die letzte Show habe ich ja schon öfters erzählt, aber die letzte Show, die ich live gesehen habe, bis heute, war von den Twins. Grüße gehen raus.
Gute an Jungs, Tom. Deep Talk Folge 1. Ja. Ich liebe euch, ne?
Ja, ja. Grüße raus an die beiden Toms, Jakob und Steffen.
Sehr, ich kenne bisher nur den einen Tom, Liebe. Aber auch der ist schon, ich mag ihn. Also, ist ein richtig guter Typ.
Ja. Habe ich auch in einem Deep Talk, weil die Folge nicht gehört hat, unbedingt anhören, aber trotzdem habe ich auch erzählt, der Schlagzeuger Tom von Twins war der letzte Mensch, den ich umarmt habe, bis Juni, außer auf meiner Familie. Also 4 Monate oder so. Ja, und dann kam dann noch was nach Neon Beast oder parallel oder irgendwie so?
Naja, also zumindest mache ich wieder sehr viel Musik, denn ich habe in der Zwischenzeit...
Du hast jetzt zwei Gitarren
ich habe 3 Gitarren insgesamt, also ich habe meine eigentliche, die BCH Ironbird, die ich mal auf eBay Kleinanzeigen vor über 10 Jahren kaufen konnte, weil das ist meine persönliche Lieblingsgitarrenform, weil ich aber auch durch Morbid Angel sozialisiert wurde und durch Trey Azaktov. Mhm. Der hat mir dieses zackigen Design, das ist immer hängen geblieben, das war immer mein Baby. Und Hand aufs Herz, die spielt sich grottenschlecht, die ist in einem miserablen Zustand, die hat, da sind Sachen drauf, wo, also, will ich nicht unter dem Mikroskop sehen, da hat sich schon jegliche Körperflüssigkeit, glaube ich, drüber ergossen, jegliche Alkoholgeschichten und was auch immer, wo die Gitarre hat alles gesehen. Aber gerade deswegen liebe ich sie so sehr und deswegen ist sie auch eigentlich immer noch spielbar. Und wie ich habe mit dieser Gitarre alles eingespielt. Das Baby hat mir alles ermöglicht. Ich habe mit der in jedem Studio gehockt, auf jeder Bühne. Und deswegen hat die ganz tiefen Platz in meinem Herzen, auch wenn sie sehr abstinkt gegen das, was ich mittlerweile habe. Und zwar jetzt kommt der Schlag zu dem Gierquatsch, der mich jetzt dazu gebracht hat, wieder in andere musikalische Sphären abzutauchen. Das sind Solar-Gitars. Deshalb auch dieses Tattoo hier.
Okay, das seht ihr zwar nicht, aber vielleicht kann Nico mir ein Bild schicken und das
posten. Ja, ich habe das Logo von Solar-Gitars aus Schweden tätowiert, weil der gute Ola Englund
aber ist nicht nur der Gitarrist von... Aber bist du schon länger Solar-Guitar-Fans oder bist du eher
jetzt neu dazugekommen? Sehr parallel. Ich bin relativ, Anführungszeichen, neu. Ich habe immer, also ich habe gemerkt, ich gucke nach und nach immer mehr neue Gear-Videos auf YouTube und ich habe sowieso über die großen Rob Scallon, Jared Dines, Music is Win, sehr unsympathisch, aber hat auch seinen Content gemacht, den ich mir angeschaut habe. Adam Neely,
You name it. Und um dann weiterzumachen, kurz Mary Spender, Red Shell und Rick Beato, dann haben wir die
Größten abgehakt. Rick Beato auch. Und durch eben die wiedererlangte Liebe zur Musik habe ich mir die ganzen Leute auch wieder angeschaut. Und da bin ich irgendwann auf Ola Englund gestoßen, den blonden großen Schweden, der auch bei The Haunted spielt, eine nicht gerade kleine schwedische Thrash-Metal-Band. Und auch zeitweilig Gitarrist bei Feared, Feared ist sein Projekt, bei At The Gates, die meine Herzband sind aus Schweden.
Okay, ja.
Und der macht auch Gear-Videos. Und da habe ich irgendwann festgestellt, so, du machst ja auch eigene Gitarren. Ja, wie geil ist das denn? Das ist ja total toll und ich finde die auch designtechnisch super und ich feiere dich total und was du tust und es ist total naheliegend, dass ich mir jetzt einfach eine Gitarre von dir kaufe, weil ich das Gitarrespielen komplett neu mir draufpacken will. Mit einer ganz anderen Ambition. Spoiler, hat nicht so 100%ig geklappt, aber ich bin trotzdem motiviert. Ich habe mir dann eine 7-Seite von Solar Guitars geholt in einem absurd auffälligen Neongrün. Und das tut immer noch in den Augen weh, wenn ich ins Wohnzimmer komme und sehe diese Gitarre. Man gewöhnt sich nicht an dieses Grün.
Das sieht auf Bildern immer ein bisschen sehr gelblich aus, aber...
Ja, es ist so ein Leimgrün. Es ist so zwischen Neongelb und Grün dazwischen irgendwo.
Es ist auf jeden Fall zwischen hässlich und auffallend alles.
Ja, ich liebe es total. Und das war mein Schritt zurück, wieder die Gitarre effektiv zu nutzen. Und ich spiele sehr, sehr viel seitdem wieder. Und hab mir dann auch einen Effektprozessor geholt vom Agrypnie-Gitarristen. Auch eine sehr, sehr nicht gerade kleine deutsche Black-Metal-Band, die auch aus dem Obduktor-Umfeld kommt, weil dort singt ebenfalls der Thorsten. Grüße gehen raus, Marc. Du hast mir das Ding verkauft. Ich bin sehr dankbar dafür. Geiles Ding. Und ich spiele wieder sehr effektiv Gitarre und hab mir deswegen sogar zuletzt eine neue Solar gekauft als 6-Seiter. weil ich dachte so, ich brauche auch wieder eine fünftige Sechsseite, weil die Ironbird, die BC Rich, wie gesagt, die hat ihre beste Zeit hinter sich. Die ist zwar spielfähig, aber das ist kein Vergleich mehr, weil die Solar, die spielen sich so traumhaft gut. Tolle Gitarren. Und
die neue ist ja optisch ein komplettes Gegenteil eigentlich.
Ja,
also die ist nicht
dieses
lila,
so lila Weinrot, aber mit sichtbarer Holzmaserung der Sumpfesche. Ja. Ah, tolles Holz und dem Roasted Maple Hals schön hell. Ah, das Ding ist so wunderschön, ich liebe sie. Und sie spielt sich auch genauso toll, wie sie aussieht. Und ich mache sehr viel mehr Sachen jetzt mittlerweile damit, weil da ein anderer Pickup verbaut ist, den ich vorher so nie gehabt habe, ein Hot Rail, das ist ein, wenn du so willst, für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, ein Humbucker. Humbucker sind die Tonabnehmer, die sehr viel Output haben, womit du eben verzerrte Sounds besser rausbringst. Ein Hot Rail ist ja das Ganze quasi komprimiert. Dieser Hot Rail ist noch splittbar, das heißt, du nimmst einen Kanal, wenn du so willst, weg und minimierst den Output und das Klangspektrum, was aber wiederum, wenn du andere Sounds haben willst, das Spektrum erweitert. Es ist komplizierter, als es ist, wie ich es gerade erkläre. Ich kann mehr machen, habe mehr Möglichkeiten, Sounds zu erstellen und genau das tue ich auch aktuell, weshalb ich sogar auf New Wave Postpunk Sachen gehe und Sounds damit bastle, die ich jetzt auch Norbert hier und da schon über WhatsApp einfach geschickt habe, weil er es zu schätzen weiß, wenn ich das mache.
Das ist sehr zu schätzen wir haben Nico auch schon öfters gesagt, wenn dieses ganze böse Ziel vorbei ist, wir mal echt mal Zeit haben, dann setzen wir uns mal einen
Proberaum zusammen. Wir setzen uns in einen Proberaum und wir werden Musik machen und ihr werdet das hören, ob ihr wollt oder nicht.
Richtig, und ich bin halt super gespannt, was rauskommt, wenn der Indie-Trottel mit dem Metal-Arsch aufeinandertreffen und dann mal sehen, was dabei rauskommt.
Ich habe das letztens in einen Tweet verpackt, also was, ich glaube, mein Wortlaut war, wenn das Indie-Schneckchen auf den Seven-String-Down-Tuning-Extrem-Metal-Affen
trifft. Genau, und es wird super interessant.
Ja.
Vielleicht wird es auch richtige Grütze hören, aber am Ende ist es egal. Aber
dann habt ihr auch Spaß, insofern.
Richtig. Das fand ich jetzt gut und bei mir, was Gear angeht, ey, ich bin absolut null Gearhead. Also du bist da wirklich viel mehr drin, was Schlagzeug-Gearhead angeht.
Ja, was heißt Gearhead? Ich habe so meine ein, zwei Sachen, die ich feiere und mag, aber
das Lustige ist bei mir, ich gucke mir ja die gleichen Sachen an wie du, aber ich spiele halt keine Gitarre. Meine Gitarren-Skills sind mehr als rudimentär oder weniger als rudimentär fast schon. Also aber ich gucke mir halt auch Tim Hansen an, ich gucke mir auch, Music is Win guckt man sich nicht mehr an, aber nee, so halt
diese Tim ganzen Hansen Geschichten. Sollte man sich angucken, oder jetzt aktuell mal kurz ein Schub an Shoutout an meinen Kollegen, den ich komischerweise noch nie getroffen habe, obwohl er eigentlich aus der gleichen Ecke kommt, Manuel Gardner Fernandes. Der Typ ist mein absoluter Lieblingsgitarrist. Ich habe dir Unprocessed geschickt.
Stimmt, okay.
Und er ist der Gitarrist und der Typ ist so the future of guitar playing neben Scotty LePage und Tim Hansen von Polyphia. Meiner Ansicht nach.
Das ist ja auch das Geile. Und da können wir jetzt schön die Brücke schlagen zu dem, was uns die letzten zwei, drei Jahre beeinflusst hat, was Musik machen angeht. Musik hören angeht. Vor allem, es geht mehr um die Sachen, weil eigentlich war ja mal der Gedanke, wir reden über das, was wir gerne hören und was wir. Ja,
es wurde eine Audiobiografie draus, wenn du so möchtest.
Richtig. Aber ist ja auch schön.
Das ist eine schöne Rekapitulation.
Richtig, und ich glaube, du hast noch nie so umfangreich über deinen Werdegang erzählt, oder?
Man weiß hier und da von dem und
ja,
dem,
aber, was ich mal aber gemacht so, habe. So komprimiert hast du es noch nie gemacht.
Ich habe das noch nie so runtergebrochen, tatsächlich, wie mein Werdegang da so war. Okay, mich hat doch bisher niemand gefragt, aber okay, gefragt wurde ich schon. Ich habe diverse Interviews als Beyond gegeben, aber da hast du die Rolle des Metal-Voll-Assis raushängen lassen. Ich erinnere mich an ein Interview mit dem Rockhard-Magazin, wo wir so ultra ekelhaft arrogant waren. Und es war das Bild von mir und unten drunter steht in Anführungszeichen als Zitat, alles luschen. Und ja, wie gut, wir einfach.
Das machst du bis bis heute noch ein bisschen so.
Ja, aber nicht so ernst gemeint fies. Sondern das war wirklich so, wie wir erzählt haben, wisst ihr eigentlich, also wir Beyond, wir haben die dicksten Eier, aber die anderen da draußen, guckt euch die Larrys doch mal an. Das sind alles Luschen. Und wir haben dann so richtig, also wir haben schon sehr viel Hip-Hop-Charakter, Battle-Rap-Charakter in den Metal gebracht, wenn du so willst. Das war neu, das hat vor uns keiner gemacht.
Da stell jetzt aber mal kurz die, muss man es vielleicht nicht sogar ein bisschen haben, so richtig, richtig übergroße Eier in so einer Szene? Egal in welcher Szene man jetzt ist.
Das sollte man meinen, aber das, unser Rabbi, da, kleiner Funfact dazu, weil wir waren zwar damals schon verbohrte, engstirnige Typen, aber während den Recordings haben wir halt die ganze Zeit Farid Bang und Kollega gepumpt. was uns halt ein Mindset, ja, nee, das hat uns ein Mindset verschafft, welches halt auf Battle Rap Charakter ausgelegt war. Und wir waren halt wirklich so, ey, wir freuen uns mit dem, den wir spielen können, aber wir ficken euch einfach. Unser Ziel ist es, wir als Band, dass wir euch einfach in den Boden rammen. Egal was kommt.
Ja, ich, wie gesagt, in diesem, also ich kenn's in der Metal-Szene bloß von außerhalb und so, auf einer Szene, wo ich immer bis rumgespackt bin, es war immer alles so, so richtig freundliche, herzliche Menschen, und dann die sich immer so, also, kann ich dir noch was tragen helfen, oder ist noch irgendwie, brauchst du noch irgendwas, oder irgendwie so in der ganzen Geschichte.
Das ist im Metal auch so, aber sobald du dich rumdrehst, gönnt dir keiner nirgends was. Also.
Okay, ne?
Und wir haben diese Mentalität.
Heißt ja auch, oh, Schicke.
Nee, alles gut.
Nee, ich wollte sagen, es heißt ja immer, die Metal-Menschen sind die freundlichsten. Ich habe bis jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Tut mir leid, aber
ey, das ist, ich habe bis jetzt noch nicht gemacht. Ich bin durch alle Szenen gegangen. Ich habe in jedem Backstage von jedem großen Festival gesessen. Nein, never ever. Egal, was ihr da draußen behaupten wollt, es ist eine fucking Lüge und ihr lügt euch selbst was ins Fäustchen, wenn ihr sagt, dass die Metal-Szene die so tolerant und weltoffen. Halt die Schnauze, es ist eine Lüge.
Genauso wie zur Punk-Szene.
Ja.
Das gleiche mache ich, das gleiche schlage ich, die gleiche Brücke gleich zur Punk-Szene. Da habe ich ein bisschen mehr Einblick. Auch Gatekeeping.
Wow. Ja, eben.
Furchtbare Menschen. Und wer da was anderes behauptet.
Der hat einfach,
wie du sagst,
naiv.
Der ja naiv ist das richtige Wort. Das ist richtig naiv und will es einfach nicht wahrhaben.
Und wie gesagt, das war die Ambition, dass wir mit Beyond eben diese hinterfotzige Art von vielen Leuten von vorne rum, ja ey, voll cool, und hinten rum dann so, was ist denn das für Trottel? Wir haben einfach das Spiel rumgedreht. Wir haben nach vorne hin gesagt, so, wir machen jetzt gar keinen Hehl draus, wir finden euch kacke und ihr tut so, als seid ihr nette Menschen, seid doch wenigstens ehrlich zu uns und zu euch selbst.
Das finde ich ja wieder sympathischer, wenn man halt sagt, hey, passt
ja, auf, aber das hat den Leuten nicht so gepasst, dass wir so direkt waren.
Ja gut, wenn man jemanden aufs Ego kackt, das mögen Leute einfach nicht.
Da hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit den Schweden von Degial, die teilweise auch Musiker von Wartain sind. Also sagt jetzt vielleicht dir nichts, aber Leute, die genreintern unterwegs sind, werden das auf jeden Fall einordnen können. Die kamen von der Bühne und ich habe gesagt so, ich sag dem Gitarrist also wirklich so, hey, wie traust du dich mit dem Sound eigentlich auf die Bühne zu gehen? Schämst du dich fucking nicht nochmal? Also der komplette Gegenentwurf, wie gesagt, für das, was die Leute immer hinterrücks so waren, das haben wir nach vorne gedreht. Das hat den Leuten immer nicht gepasst, weil die haben diese Scheinheiligkeit gemocht.
Ja, das, wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen Erfahrung gemacht, wenn ich halt mit Metal-Leuten unterwegs war, dass es am Ende, oder in Metal, auf Metal-Konzerten war, dass am Ende mir dann doch, ich mich relativ, ja, unwohl ist vielleicht übertrieben, aber dann nicht so wohl gefühlt habe, wie es alle gedacht haben, man fühlt sich da wohl.
Nee, wenn du irgendwann gecheckt hast, wie es läuft, unangenehm.
Ja, aber wie gesagt, ich hab mich schon auf Punk-Konzerten, habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach. Ich war mit einer guten Freundin mal auf einem Punk-Konzert und die ist halt wirklich nicht Punk. Also die hört die Musik, aber die ist halt wirklich optisch stinknormal, lange blonde Haare, weiblich gekleidet und alles Mögliche. Und die haben die angeguckt, als wäre es die letzte Schlampe.
Ja.
Weil die jetzt kein irgendwie so. Und ich dachte, was seid denn ihr für intolerante, arrogante Wichser alle? Das ist einfach scheiße.
Was du gerade sagst, wundervoller Funfact aus der persönlichen Story, die ich erlebt habe.
Gerne.
Als ich schon dann auch stiltechnisch mich vom Metal wegbewegt habe und nicht mehr so wirklich hundertprozentig danach aussah, wobei ich ironischerweise heutzutage wieder mehr danach aussehe, weil ich wieder vermehrt Merch trage, weil ich gemerkt habe, das lässt sich auch sehr, weil anfangs schon erwähnt, ich mag sehr viel Mode und Streetwear und Fashion-Kram, das ist mittlerweile ein Ding von mir. Und man kann sich wunderbar in den alternativen Szenen Einflüsse holen, um Mode zu gestalten. Und auf jeden Fall habe ich damals, war ich auf dem Weg zur Arbeit, am Mainzer Hauptbahnhof unterwegs und hatte ein Beyond-Shirt an. Hatte aber schon so eine Cap auf, wie jetzt gerade im Moment eine. Ich habe eine Snapback von Good Boys, tolles Münchner Label. Ich hab euch lieb. Grüße gehen raus an Kai.
Cool, ja.
Und so ein Kuttentrottel sieht mich und sagt so, ey, du hast das Shirt gar nicht verdient. Ich war so perplex, ich hätte ihm am liebsten gesagt, Typ, ich habe das Ding eingespielt, also halt die Schnauze.
Hättest du doch mal sagen sollen.
Jetzt würde ich das tun, weil jetzt habe ich das nötige Ego und das nötige Selbstvertrauen, sowas auszuballern.
Okay, das war's nur, ja, verstehe.
Und damals war ich halt so, bist du doof?
Mir ging das mal ähnlich, ich war mal mit Freunden in München, die haben mich gefragt, ob ich mit zu Sodom komme.
Oh, Sodom ist aber schon nice. Also ich mag
es Sodom. Ich kannte Sodom bis dahin nicht. Also wirklich, Sodom ist, ich bin Metal wirklich das absolute Grünschnabel, was das angeht. Aber ich kenne ja dann doch ein paar Fakten und ein paar Sachen. Also so ganz, ist wie bei mir Harry Potter. Ich habe nie ein Buch gelesen, nie einen Film gesehen, aber trotzdem kann ich mitreden. Und so ähnlich ist es bei Metal bei mir auch. Und da war ich am Sodom-Konzert und ich bin halt nicht der Typ, der sich halt schwarz kleidet und
also auf immer Monitor
so halt metalartig angeht. Ich habe halt meine, was ich, vielleicht irgendwelche lachsfarbenen Hosen angehabt und mit grünen Chucks oder so, keine Ahnung. Jedenfalls sah ich überhaupt nicht aus wie das Klientel, was dort abgehangen ist. Und warte mal, ist Nico eingefroren? Ich glaube, Nico ist eingefroren. Warst du eingefroren, Nico?
Du warst eingefroren.
Wir waren beide eingefroren.
Anscheinend.
Okay. Ja, okay, dann ist ja egal jetzt. jedenfalls war ich auf dem Sodom-Konzert und dann stehe ich halt an der Bar, war halt mit zwei guten Freunden von mir da und will halt Bier holen. Und da stehe ich halt an der Bar und Backstage, die kannten mich alle schon ein bisschen, weil ich halt auch ein bisschen dort Leute kenne. Und ja, wie geht's und so. Und da kommt halt so ein leicht angetrunkener Altmettler, ich würde ihn jetzt mal auf 50 schätzen, 50 plus aus einer Ecke, also Sodom erste Stunde wahrscheinlich. Ja, du bist doch gar kein Mettler, was willst denn du hier? Ja, genau. Und verschwinde so nach der Art und ist so, ey, ich hab dir überhaupt nichts gemacht, lass mich, komm mal, du hast vom Mettler gar keine Ahnung. So, ja, was willst du denn jetzt wissen? Und dann haben wir irgendwie über Dave Lombardo habe ich ihm was erzählt und so welche Sachen, die ich halt kenne. Also hätte er mich weitergefragt, hätte ich wahrscheinlich dann im Regen gestanden. Aber so bis dahin, was ich erzählt habe, ging das einigermaßen. Und gesagt, okay, der Typ hat doch ein bisschen Ahnung.
Ja, da habe ich mir gedacht,
so, dieses unter Beweis stellen, ob du wirklich gut genug bist und bla bla. Ja, das. Bla. Aber das hat mich auch genervt. Aber vor allem hat er nicht aufgehört, mir auf den Sack zu gehen. Ich habe gesagt, ey, komm, lass, ich will bloß Bier holen zu meinen Freunden zurück. Alles cool und so. Ich nehm's dir nicht übel, dass du jetzt mir angequatscht hast. Er war freundlich, der hat sich nicht abbringen lassen, weil man musste ja aufs Bier auch warten, weil er voll war. Und das natürlich, das Klischee stimmt. Mettler saufen wie die Löcher.
Das ist einfach so.
Das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, so viel Bier haben die noch nie rausgegeben, wie sie an diesem Abend rausgegeben haben. Und, ja, jedenfalls, ja, ich hab da diese Erfahrung auch gemacht. Jetzt aber nochmal, kommen wir langsam mal zum Ende, weil wir sind schon wieder über anderthalb Stunden, glaube ich, bei unserem Gespräch hier.
Also ich habe auf der Uhr jetzt 4:18.
Ja, mit Pausen dazwischen und so, naja, das ist schon ein bisschen was. Jedenfalls wollte ich generell nochmal drauf zurückkommen, was uns die letzten 2-3 Jahre von dem, was wir eigentlich mal gemacht haben, von diesem ursprünglichen bei dir Metal, bei mir Garage Indie, zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Typen, die halt Hip-Hop hören, Typen, die auch Metal hören, Typen, die Pop hören, Indie.
Warte, du hast gerade die perfekte Brücke nicht geschlagen. Wieso tust du das? Denn
welche denn?
Ich bin heutzutage, die Menschen, die wir jetzt sind, hören eigentlich alles.
Ich muss noch ein bisschen reinkommen in das ganze Game, aber du hast vollkommen recht. Danke. Ich glaube, das schneide ich sogar vor den ganzen Podcast überhaupt. Das stimmt. Aber es macht auch Bock. Und
ja.
Ich treffe immer wieder, Nico ist keine andere Erfahrung. Deshalb reden wir so viel zusammen über Musik.
Ja.
Weil ich gefühlt habe, du und dann auch Sarah, meine beste Freundin, die auch schon hier öfters erwähnt wurde in diesem Podcast-Universum, wir sind so drei Menschen, denen kannst du erstmal alles geben, die sacken erstmal, ob es gefällt, ist erstmal zweitens, aber Hauptsache erstmal sich anhören.
Ja, genau.
Ich hab heute zum Beispiel heute Zeit gehabt und mal Lust gehabt, mir Darko US anzuhören.
Ach, das ist so herrlich.
Ich habe ein Problem mit Darko US. Ich mag das sehr gern. Mir ist das Drumkit zu quantisiert. Man hört es, wie quantisiert das ist. Und das ist da habe ich natürlich das Gegenbeispiel zu Gojira, wo halt Mario Duplantier das einfach komplett einspielt, ohne irgendwelche großen Nachbearbeitungen.
Aber dagegen, und wenn dann Frage, ist, würde Insects, oder Insects sage ich, toller Song, der beste von denen übrigens, würde Darko US funktionieren in diesem Soundbild, wenn die Drums organisch wären?
Nein, weil, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus weiter, weil du hast nämlich so andere Einflüsse wie halt Keys, du hast ein paar, einfach mal Keys oder Synthies.
Ja, diese kalten Synthie-Samples, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist einfach total krass. Und natürlich die Vocals. Ich habe vor allem die ersten zwei, drei Songs, die sind schon relativ Screamo und also schreien, also wirklich dieses Growling. Ich und Fachbegriffe beim Metal ist natürlich auch wieder so eine Sache. Und dann kommt dann irgendwann mittendrin so ein Song, wo Klargesang ist oder cleaner Gesang von dem Typen. Und dann geht dann dieses Screamo-artige, was halt mit Mathrock und dem Screamo vollkommen beheimatet ist. Und dann geht wieder zurück in dieses Metal-artige. Und das ist halt schon geil. Es ist eine abwechslungsreiche, geile
Platte. Tom Barber ist einer der besten Metal-Shouter da draußen. Also kann man auch bei Chelsea
Grin auschecken. Von welcher Band war er nochmal?
Chelsea Grin.
Chelsea Grin, genau.
Unfassbares Tier
an Vocals. Da gibt's ein herrliches Video. Auf YouTube wurde mir mal in die Vorschläge reingespült. Da hieß es halt The Best Beatdown You Ever See. Und da war halt von Chelsea Grin irgendein Song.
Recreant.
So ein Beatdown. Wahrscheinlich. Aber es war halt so, keine Ahnung. Aber es war halt wirklich von Chelsea Grin so ein Beatdown. Da ging irgendwie...
Das
war halt schon wirklich...
Definitiv Recreant. Den Song kann ich auch auf Gitarre komplett auswendig spielen. Es ist nicht komplex, aber ich... Da feiert mich ja fast selbst für. Du machst die Anlage komplett laut, machst das Instrumental an, haust die Gitarre rein, die Siebenseiter brauchst du dafür und dann fängst du an. Oh Gott, das ist...
Ja, das war es, ja, ich erinnere mich, ja. Das war und so halt geil. Andererseits hat mir Nico halt auch diese Synthi-Sachen vorgeschlagen, wie der erst am Anfang erwähnt hatte. Und dann habe ich ihm letztens... Ich weiß nicht, wir schicken immer irgendwelche Pop-Sachen geschickt. Hier, wie heißt sie? Charlotte Carden habe ich dir geschickt zum Beispiel.
Oh ja, die war grandios.
Und jetzt, du bist nämlich der einzige Mensch auf der Welt, mit dem ich das machen kann, müssen wir mal ganz kurz über Miley Cyrus Plastic Hearts reden.
Ich liebe wie toll dieses Album.
Dieses Album
ich
ist.
Ich liebe dieses Album, ich sag's, wie es ist.
Ich auch. Ich vergöttert. Vergöttern ist fast schon ein bisschen übertrieben, aber ich liebe es wirklich, weil.
Es zeigt, es
ist super produziert.
Ja, es zeigt halt, dass moderne Popmusik den alten Appeal von eben, weil sie auch stattfindet auf diesem Album, Stevie Nicks, also Fleetwood Mac, der Stevie Nicks-Ära,
ja.
Oder eben, keine Ahnung,
Susie Quattro,
auch die Synth-Pop-Sachen aus dieser Zeit, eben, genannte Ulf Mix, oh Gott, T-Ancient als Deutscher, lolo, ey. So diese Art und Weise der Musik, auch vielleicht Kate Bush ein bisschen, Cyndi Lauper, so diese
Leichtigkeit. Dann hast du aber wieder Songs wie High zum Beispiel, der hat dann vielleicht an Dolly Parton erinnert oder solche Geschichten.
Stimmfarbe mittlerweile von Miley Cyrus ist sowieso krass Dolly Parton.
Die ist, und da empfehle ich, das kam erst vor zwei, drei Tagen raus, Saturday Night Live, Miley Cyrus spielt Plastic Hearts live und sie singt auch wirklich live. Da ist nichts irgendwie mit Backing Track oder irgendwas. Die Band spielt das live, sie singt das live. Und ich habe wirklich bei einer Stelle, da habe ich zurückgespult, musste es mir nochmal angucken, was die da für einen Ton raushaut.
Ja, Mann.
Mit einer Rotzigkeit, mit einer Kratzigkeit in der Stimme, aber trotzdem so dermaßen auf den Punkt den Ton. Diese Frau ist für mich alles, was Popmusik oder generell populäre Musik verkörpern sollte, finde ich.
Gehe ich mit.
Also das ist... Und das ne, und jetzt, ich greife schon mal vor, aber kann ich schon mal sagen, dass so eine Person, dass ein Act wie Miley Cyrus in deutschen Festivals nicht stattfindet, ist einfach eine Frechheit. Dass kein großer Booker in deutschen Festivals sagt, hier, ich booke euch Miley Cyrus.
Der Marek
Glastonbury hat
Green Day Offspring und A System of a Down.
Volbeat,
you name it.
Fick dich, Marek Liebeck, fick dich, du dummes Arschloch.
Ernsthaft, Rock am Ring soll pleite gehen, fickt euch. Klar, der hängt Arbeitsplatz mit dran.
Ja, wirklich.
Das ist reine persönliche Einstellung und Meinung, auch nur die ich übers Line-Up habe.
Ja.
Ich mache mich darüber seit fast schon Jahren auf Twitter lustig, diese Festivallandschaft in Europa. Es ist ja zum Kotzen, es sind immer dieselben Drecksbands, es wird nie
irgendwelcher
Wind eingeladen, nichts. Da traut sich niemand.
Da muss ich aber eine kleine Lanze fürs Glastonbury schlagen und fürs Shiget-Festival.
Ja,
das sind so zwei Festivals, die gehen diese Wege. Die laden eine Beyoncé ein, die laden auch eine Miley Cyrus ein, Dolly Parton, die Bee Gees bzw. Barry Gibb haben sie eingeladen.
Das ist zum Beispiel was in Deutschland, muss man sagen, man muss sie nicht spüren, aber Southside und Harry Kane gehen da auch manchmal andere Wege. Nicht immer, die sind auch noch sehr konservativ, aber... Für das nächste, es wird wahrscheinlich nicht stattfinden, machen wir uns nichts vor, aber da ist Calvin Cold angekündigt. Es ist ein Mensch, den ich sehr schätze, ein deutsch-nigerianischer Rap-Musiker, Sänger, was auch immer, der einen ganz eigenen Appeal an seine Kunst hat und der super gute Musik macht. Und ich durfte ihn vor 3 Jahren live sehen mit Gashi zusammen, ein libanesisch-amerikanischer Rapper, auch unglaublich talentierter Typ. Wahnsinnig cool. Geile Menschen.
Oder das halt, also wie gesagt, das ist halt, die bringt zwar, geht weiter bei Rock am Ring, ich höre mal gleich auf, weil ich definitiv in der nächsten regulären Folge, die halt davor sein wird, Timing, unsere Zeitschleife bräuchte nicht interessieren, werden wir auf jeden Fall über dieses Festival-Thema reden. Aber das ist zum Beispiel, meine persönliche Lieblingsdeutschrapperin ist Haiti,
ja,
über die letzten 2 Jahre.
Ja.
Haiti hat für mich über die letzten 2 Jahre so viel, oder sagen wir mal Anfang 2020, Mitte 2020 bis heute, das ist ein Jahr knapp, so viel dermaßen verändert, was mein Musikgeschmack angeht, was Deutschrap angeht auch. Vor allem habe ich mich wieder mal Deutschrap geöffnet. Ich habe Deutschrap immer so ein bisschen verteufelt, bin ich ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, weil ich halt, und ich weiß, das ist, ich meine es nicht irgendwie despektierlich seiner Kunst gegenüber, Haftbefehl einfach nicht meins. Ich mag dieses Straßen-Rap-Gangster-Rap-Ding nicht. Dieses männliche, das mag ich einfach nicht. Das ist einfach so, da komme ich nicht ran. Kann eine Kollega, Haftbefehl, Flair, früher
die,
mal.
Die kannst du nicht in einen Topf werfen. Also gerade Kollega und Flair, sowieso ganz schwierige Menschen.
Ich weiß. Und ich meine bloß von dem Style her, dieser Style
ist halt so ein bisschen doch. Da muss ich dir auch widersprechen.
Ja, das sind wahrscheinlich dann diese Nuancen, die ich als Hip-Hop-Laie wahrscheinlich dann so ein bisschen, wo ich dir jetzt sagen könnte, bei Indie-Bands, du kannst jetzt Indie-Band A, Indie-Band B nicht vergleichen, wo du sagen musst, das finde ich doch das Gleiche am Ende. Und deshalb meine ich das. Trotzdem, ich bin aber auch, habe ich letztens wieder festgestellt, ich bin absoluter Sucker mittlerweile für weibliche Stimmen oder generell weibliche Künstlerinnen.
Ja,
weil ich einfach
das Gefühl
habe, weibliche Musikerinnen, klar, Musiker sind meistens weiblich, gehen ganz anders an Musik ran. Die haben eine ganz andere Art, sich an daran ranzutasten daran.
Das Gefühl kriegt man
zumindest, ja. Ja, man kriegt, ob das stimmt, ist eine andere Frage, aber man kann dann zum Beispiel, ob das früher Brody Delver bei Distillers, die hat für meiner Meinung nach auch eine komplett neue Richtung von Punk eingeschlagen hatte.
Eine von 2 Künstlerinnen auf dem aktuellen Rock am Ring Line-Up, die weiblich ist.
Und die andere ist die Bassistin oder Keyboarderin
von Broilers? Ines von den Broilers, die ist die Bassistin.
Genau, Bassistin, ja genau. Das ist einfach so, das ist einfach krank, aber naja, was soll's.
Ist lächerlich.
Das wollte ich sagen. Nee, und da ich könnte wirklich ein Festival mit über 100 Acts zusammenstellen, die nur weiblich sind. Könnte ich dir innerhalb von 2 Stunden zusammenstellen. Hätte ich kein Problem damit.
Da könnte ich einiges
vielleicht
zurecht kriegen, ja.
Da wäre aber von Metal bis hin zu Rap, bis hin zu Pop, bis hin zu Indie, bis hin zu
Das ist ohnehin das Hauptproblem, welches ich mittlerweile mit Festivals habe, weil ich mir wieder drüber nachdenke, ey, wo würdest du mal wieder auf ein Festival gehen und wenn ja, wohin? Aber es gibt kein Festival, was meinen Musikgeschmack abdeckt. Gibt es nicht.
Ich würde halt gerne mal, oh Gott, meine Kater jagen gerade eine Spinne. Hör mal her, was sollen sie machen? Ich würde ja gerne mal aufs Lollapalooza hätte ich zum Beispiel Bock gehabt in Berlin. Da waren so Sachen, wo ich mir dachte, okay, da sind viele gute Sachen gewesen. Nicht alle, aber viele gute Sachen. Die haben sich vor allem auch Mühe gegeben, mal andere Sachen auf die Card zu setzen, als wie immer bloß die gleichen.
Das stimmt allerdings, und ja.
Ich habe heute einen Tweet rausgehauen. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen über 16 gibt, der Offspring gut finden kann. Das glaube ich nicht. Das ist finde ich faktisch unmöglich, weil Offspring ist wirklich eine richtige Teenie-Band. Wer älter als 16 ist und Offspring gut findet, sollte sein Leben komplett überdenken, meiner Meinung nach.
Nicht zwingend, also er darf sie und davon soll sie hören, um Gottes Willen.
Ja, natürlich, aber
ja, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus möchtest.
Ja, ich meine es jetzt nicht, aber es ist halt so, Leute, Rapperin habe ich Nico geschickt, Nico war begeistert, Kaleo Sansa. Kein Schwein, sehr hat gut. 5000 Klicks auf Spotify, hat irgendwie bei Instagram nicht mal 10.000 oder 5.000 Follower oder irgendwas. Und ich habe das gehört, wir haben schon drüber geredet in der alten Ausgabe, aber trotzdem, ich habe es gehört und dachte mir, das ist wahrscheinlich eine super krasse Rapperin aus den USA, die ich bloß noch nicht kenne. Und so ein Talent wird in Deutschland einfach nicht gefördert. Das ist halt krass.
Aber es ist vielleicht genau so hoffentlich wie, nee, du, das ist nicht mein deutsches Problem. Du hast in den USA, klar, du hast mit Cardi B, Megan Thee Stallion und Nicki Minaj unglaublich große Künstlerinnen. Und diese Frauen haben wahrscheinlich mehr für den Feminismus getan, als andere Leute, die sich das auf die Fahne schreiben, es getan zu haben. Den Hot-Take haue ich jetzt einfach mal hier so raus. Aber du hast halt auch diese wirklichen krassen Künstlerinnen, die eben auch ein bisschen mehr Inhalte transportieren und wie eben eine Snow the Product, Blimes and Gab zum Beispiel, gerade diese drei Rapperinnen sind so mit meine Favorites aktuell in Sachen amerikanischem Hip-Hop. Die sind zwar okay erfolgreich, aber die Big Player sind sie bei weitem nicht, und aber die sind großartig, es ist total gut.
Ja, aber ich find's halt auch so geil bei allen Sachen, die wir halt so gucken, ich find halt, in den letzten Jahren ist dieses DIY Herangehensweise an Musik machen noch viel, 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 viel größer
als jemals zuvor. Da kommen wir gerade mal auf mit meine größten Lieblinge der letzten Zeit. Ghostbane ist einer davon, der alle Genregrenzen einreißt, sollten sie existieren. Mhm. Er macht sie kaputt. Er verbindet alle möglichen Stilelemente in Sachen Ästhetik, aber auch im Sound, und verknüpft sie zu einer Masse, die Sinn ergibt. Das ist also diese Synergie, die da stattfindet. Das habe ich bis zu diesem Künstler nie gehört, in keinster Weise. Er ist der erste Mensch, der mir auch dadurch sehr viel neuen Input gegeben hat und auf einmal ich wieder sehr viel interessierter war an anderen Sachen. Aber gerade Ghostman, der mit alternativen Industrial-Metal-Ästhetiken arbeitet, aber halt auf unfassbar krass rappt, aber auch selbst die Songs schreibt und einspielt. Also Wahnsinn, dieser Mensch ist ein Gesamtprodukt, ein künstlerisches. Und ja, komplett do-it-yourself, kein Label dahinter. Er zieht das allein mit seinen Jungs durch und Wahnsinn, nur Respekt für diesen Künstler. Und da haben wir auch sogar gemerkt, in Deutschland, der vielleicht nicht ganz so krass unterwegs ist, aber ähnliche Kerbe einschlägt, das ist Grafi aus Berlin.
Oh ja, oh ja.
Der macht da auch. Den
habe ich über euch entdeckt bei Multimaniacs, habt ihr den öfters mal abgefeiert.
Ja, ja.
Da dachte ich mir, es kann ja nicht sein, dass alle drei jemanden so krass abfeiern, und da musst du mal reinhören. Und ja, ich verstehe es vollkommen. Es ist nicht alles hundertprozentig meins, aber ich verstehe es vollkommen, was dahinter steht.
Ja, ist halt auch ein guter Typ, der die Klangästhetik von modernem deutschen Rap, Stichwort Haiti, benutzt. Die waren übrigens letztens zusammen im Studio. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Oh. Haiti macht sowieso extrem viele Features. Haiti macht extrem viele Features auch in letzter Zeit. Hier im Haftbefehl war sie dabei,
glaube ich. Genau, ne? Ja, hat die Hook gesungen. Ich habe den Song nicht im Kopf. Aber ja, auf dem schwarzen Album war sie dabei.
Ja. Und ich bin auch wirklich wie bei vielen Sachen auch hinterher. Ich habe jetzt vor kurzem erst Nura entdeckt für mich.
Wen? Ich habe das
die von Sixten.
Ach so.
Nura von Sixten.
Die sympathischere von beiden.
Wahrscheinlich, die Juju, die hat ja so komische Sachen dann gemacht.
Irgendwie, ey, die hat mit Xavier Dumucke gemacht, das reicht mir schon, um sie scheiße
zu finden. Na gut, dann ist es okay, ist raus, okay, dann passt es schon. Wahrscheinlich wird es auch ein Grund gewesen sein, warum sie sich getrennt haben am Ende. Und da gibt's halt wirklich so viele Sachen. Und da wollte ich Nico schon einfach mal die Frage gestellt, die will ich jetzt auch wieder stellen. Glaubst du, dass dieses ganze Konzept von wegen gutes Studio, Label dahinter und halt dieses klassische Artist-Sein sich mittlerweile komplett obsolet macht?
Nein. Also kommt auch vorrangig auf den Künstler an. Weil ich gehe jetzt einfach nur von mir aus. Ich wäre zum Beispiel, wenn ich in diesem Bereich unterwegs wäre oder würde so auf die Art und Weise Musik machen, ich bin ein sehr, sehr schlechter, selbstständig arbeitender Mensch. Ich brauche jemanden, der von oben sagt so, ey, mach mal. Und dann machst du das so, so und so. Du kannst das, wie du es machst, ist dein Ding, aber du musst das machen. Liefer das bitte so ab, XY, was auch immer. Und gerade die Labelstrukturen und so weiter sind schon noch immens wichtig, weil du dir als Einzelperson nur schwer einfach über einen einigermaßen kurzen Zeitraum dir Kontakte erarbeiten kannst, wenn du nicht proaktiv auf Leute zugehst. Und das ist die Frage, ob sie dir auch zuhören. Deswegen sind Labels definitiv nicht obsolet geworden, weil sie an anderer Stelle mittlerweile Arbeit leisten. Also, wenn es gute Labels sind. Wenn sie wissen, wie es funktioniert. Das ist nämlich der Unterschied. Also, es kommt auch auf die Art und Weise an, wie du das Label führst und was du mit diesem machst und was du verfolgen willst. Ich meine, was sie verfolgen, ist klar, sie wollen Geld verdienen. Das sind gewinnorientierte Unternehmen. Logisch wollen die Geld verdienen. Ist nicht verwerflich. Das ist, so läuft das.
Finde ich vollkommen legitim.
Geschäft. Ja, ja, ja. Eben. deswegen würde ich Labels nicht komplett abschreiben. Um auf die Frage zurückzukommen bezüglich Studio und Do-it-yourself Home Recording. Jein. Weil wenn du ein Studio hast, welches eine unfassbar gut ausgebaute Akustik hat, die du allein aus Gründen der Räumlichkeiten nicht zu Hause haben kannst, dann hast du schon mal den Punkt 1, warum Do-it-yourself Home Recording nicht immer von Vorteil ist. Kommt also auch auf die Musik an, die du machst. Natürlich kann sich jetzt der Rap-Dude zu Hause in seine Booth stellen, die er sich aufgebaut hat mit Schaumstoff etc. Und das klingt saugut. Wenn du dann noch einen drauf hast, der das abmischen kann, dann brauchst du keine High-End-Produktion, weil die Beats an sich ja schon von Grund auf, wenn sie gut gemacht sind, gut abgemischt sind, weil du halt keinen Raumklang imitieren musst etc.
Okay, dann würde ich einfach die Frage, stelle ich die Frage anders. Oder beziehungsweise überdenke ich die Frage, aber die Frage, ob sie überdacht. Würdest du mal so behaupten, diese zwei Welten zwischen DIY und normalem klassischen Label und Studio-Dings nähern sich immer mehr an, oder?
Ja, das also, unterschreibe ich. Weil wie oft hast du mittlerweile so den Independent-Künstler, der aber dann einen Verlagsdeal mit einem Label zum Beispiel hat? Groove Attack, großes Beispiel, weil die sehr viel in der Richtung machen.
Künstler zum Beispiel, Nothing Nowhere, macht alles selbst, hat aber einen Major-Label-Vertrag.
Genau.
Bei Sony, glaube ich, ne? Oder sowas.
Wow, Columbia. Oder Atlantic.
Atlantic, ja, irgend sowas, jedenfalls ein recht großes Label.
Das ist ein Label. Gutes Beispiel. Der nutzt die Strukturen seines Labels,
ja.
Weil ohne diese Labelstruktur hätte er es deutlich schwerer, in Deutschland ein Release, also seine Platten stehen im Mediamarkt, im Vinylbereich.
Ja.
Das geht nur, weil er Atlantic Records hinten dran hat.
Richtig.
Also in der Form.
Aber ich glaube einfach, dass das für Labels müssen ja jetzt mittlerweile auch, die haben das Geld einfach nicht mehr wie vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Das haben die einfach aktiv nicht mehr. Und ich glaube, die sind ganz froh, wenn die jemanden haben, wie Joe von Nothing Nowhere, der einfach hohen qualitativen Output hat, dass das den aber nichts kostet, außer halt das für die Vermarktung.
Richtig, und das ist eigentlich ein Win-Win für beide Parteien.
Richtig, die müssen jetzt nicht irgendwie 100.000 vorstrecken, damit er halt sein Album aufnehmen kann mit Produzentin XY, sondern der macht's einfach selbst, sagt, Leute, ich habe mein fertiges Produkt, bringt das mal an Mann. Und das ist für beide absolut ein Win-Win. Und klar, wird's immer Künstlerinnen geben und Künstler, die darauf angewiesen sind, wie du schon gesagt hast. Ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass eine Band wie Gojira zu Hause im Keller das ganze Ding aufnimmt. Das ist auf jeden Fall...
Das wiederum kann ich mir vorstellen. Weil...
Ja, schon.
Aber
irgendwie schon. Scheiße, ja, das war ein blödes Beispiel.
Nehmen wir mal... gehen wir im Metal-Bereich wieder. Dimmu Borgir, die auf Orchestern angewiesen sind. Du kannst Orchester nicht in deinem Wohnzimmer unterbringen. Du brauchst dafür die Lokalitäten.
Und du hast ganz, ganz geile Synthes, aber das machen sie nicht, glaube ich.
Ja, das ist auch immer besser geworden. Und du kannst auch mit deinem Gitarrensound emulieren, von dem du wirklich... Wir sind mit einem Punkt, an dem du einen Röhrensound nur noch ganz schwer von einem... digitalen Röhrensound unterscheiden kannst. Es werden wahrscheinlich Leute sagen so, das stimmt aber nicht. Halt die Schnauze, es ist so.
Es ist so. Guck dir an, was du bei Logic für Plugins hast oder so. Das ist einfach.
Weil du gerade Gojira nanntest, das Neural DSP Plugin von Gojira, der Sound von Gojira einfach als Plugin. Das geht durch die Decke und das Ding kostet 160 €. Und dann hast du den vollwertigen Gitarrensound von Gojira, den du natürlich auch für dich selbst umwandeln kannst, bis du deinen Sound hast. Der klingt so gut, dass ich kurzzeitig überlegt habe, mein Pedalboard zu verkaufen.
Okay. Interessant. Aber das kommt ja wieder zu meinem Punkt, als ich gesagt habe, dass sich alles annähert. Und du hast ja zu Hause, guck mal, ich habe einen Mac mit GarageBand. GarageBand ist eine Freeware-Geschichte. Das reicht aber, wenn du halt rudimentäre Sachen machen willst. Wir haben unsere ganzen EPs mit GarageBand auch bearbeitet und alles Mögliche. Das reicht, wenn du halt, klar, du wirst damit nie wir sind im Radio gelandet, klar, aber du wirst nie Airplay bei Fritz oder bei irgendwo kriegen. Das wirst du nicht kriegen, weil es einfach dann doch zu Lo-Fi ist für die ganze Geschichte.
Also wir hatten Airplay bei Radio Fritz. Tatsächlich. Mit Beyond hatten wir in der Metal-Show, die es da mal gab oder gibt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wir hatten tatsächlich ein Song lief mal bei Radio Fritz abends um 22 Uhr noch was. Das war grandios, das war unglaublich.
Das glaube ich dir. Ich habe auf jeden Fall, und du hast schön in einer der vorhergehenden Folgen gesagt, jedes Jahr ist das beste Jahr für Musik, jedes neue Jahr. Und ich habe jetzt schon wieder Bock. Ich habe heute, weil morgen ist Feiertag, ich war heute so in meinem Kopf drin irgendwie, ich check jetzt mal, was beim Release-Radar rauskommt.
Ja.
Irgendwie, weil ich dachte, es wäre Freitag.
Ja.
Nee, aber ich freue mich schon. Ich gucke immer meine Listen durch, denke mir jetzt, okay, klar, für einen Podcast. Das muss ich mir auch sagen, diesen Podcast habe ich ja in vieler Hinsicht auch gemacht. Aber auch, weil ich einfach dann mich zwinge, auch nach Musik zu suchen.
Ich weiß,
ohne jetzt irgendwelche.
Ja.
Ich bin jetzt auf der Suche, also ich gehe jetzt sämtliche Listen durch. Ich habe bei den Lesezeichen, glaube 5 oder 6 oder 7 Seiten, die halt immer wieder Releases raushauen und die gehe ich halt durch. Dann kommt aber immer noch was dazwischen, wie halt die du mir empfiehlst, wie Darko US oder so, oder die ich dir empfehle, die du nicht kennst oder so, oder andere Leute, die mir empfehlen oder dir empfehlen. Es ist halt einfach geil und mir das Einzige, was halt das größte Problem ist, ist Zeit.
Zeit ist tatsächlich das größte Problem. Ja, bin ich voll bei dir. Das ist ein Problem. Wir sollten sie abschaffen.
Zeit ist das größte. Das ist einfach, oder ich höre schon wirklich viel. Wenn ich halt hier in meiner Wohnung was mache, läuft immer über meine Bluetooth irgendwas, was ich mir gerade in die Playlist gezogen habe. Immer.
Ja.
Und ich habe ja wirklich mal viel Podcast gehört. Wenn ich in der Woche eine Stunde Podcast höre, ist das viel mittlerweile. Aber auch, weil ich mittlerweile keinen Bock mehr groß habe. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie eure Multimanias raushaut, das teile ich mir aber auch über Tage auf. Gut, eure Shows sind 2,5, 3 Stunden teilweise lang, aber trotzdem. Ich kann es mittlerweile nicht mehr so an einem Stück hören. Aber ja,
mache ich aber auch nicht mehr, packe ich nicht mehr. Und ich höre auch mittlerweile lieber Musik als Podcast zu hören.
Ja, das ist richtig. Ich habe ab und zu mal so meine Phasen, wenn ich halt ab und zu habe, denke ich mir so, ich jetzt schon wieder irgendein Song, hör's mal lieber Leute quatschen. Aber
weißt du, was umso schöner ist? Jetzt ist ein Podcast hier am Start, der wahrscheinlich 5 Stunden lang sein wird, wenn die Audiobeispiele noch mit drin sind. Und dann widersprechen wir uns quasi selbst.
Das ist mein Leben. Das ist einfach mein Leben in der Nutshell. Dauernd sich selbst widersprechen. Das mache ich andauernd immer. Deshalb ist alles cool. Da wird so echt ein Mammut. Das ist so ein Radio-Nukular-Ding.
Ja. Das wird schon immens. Aber das ist okay.
Ist okay, und du hast gerade richtig gesagt, ich glaube, ab jetzt wird sowieso bloß noch, wir reden um heißen Brei und um das, was wir schon 20 Mal gesagt haben.
Genau das.
Deshalb würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten, wir hauen beide noch irgendeinen Song von irgendwas rein, hintereinander weg. Egal was, ich weiß nicht, was ich reinhauen werde, ich weiß nicht, was Nico reinhauen wird, das kommt jetzt hintereinander weg. Und danach machen wir eine Abmod und danach sagen wir Tschüss und Tschüss. Und dabei war's. Also kommen jetzt noch irgendwie 2 Songs, keine Ahnung, was jetzt kommt. Okay, ihr habt jetzt 2 Songs gehört. In dem Sinne sage ich vielen, vielen, vielen Dank, Nico, für deine Zeit, die ich ja sehr viel geklaut habe davon.
Alles gut, ich habe zu danken für die Einladung. Und wenn jemand sagt, ich möchte mit dir über Musik sprechen, dann habe ich schon längst meinen Stuhl hingestellt, mir ein Getränk kalt gestellt und bin bereit.
Richtig, geht mit mir genauso, also falls ihr mal Bock habt. Und falls ihr uns mal beide einladen wollt zu eurem Podcast, dass wir
feel euch free.
Mit irgendwas...
Feel free, ich bin
ready. Feel free. Wir sind dabei, wir kommen auch im Duo, könnte ja zwar 20 Stunden werden, aber egal. nochmal, wie gesagt, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für deine Offenheit auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir so tief in die Materie teilweise reingehen.
Ja, doch, es muss, die Umstände müssen ja auch geklärt sein.
Richtig, aber es fand ich sehr, sehr cool, war auch sehr, sehr interessant für mich.
Ich hatte auch für meine Seite ebenfalls, also... Ich fand es großartig zu hören, was bei dir so los war. Und, mochte ich.
Und vor allem, während des Erzählens ploppen ja auch immer wieder Erinnerungen auf, die davor einfach weg waren.
Das ist einfach so.
Deshalb danke ich euch fürs Zuhören, dass ihr euch den ganzen Quatsch hier angehört habt, die 5 bis 6 Stunden, was das immer gewesen sind. Und hört die Musik, die wir euch weiterempfehlen über unsere Social Medias, Nico und ich. Und über unseren Podcast. Und in dem Sinne sage ich danke, Nico. Und
lieben gerne, ich habe zu danken.
Tschüss an alle da draußen.
Ciao.